Superflex, PPR, Tight End Premium, Jonathan Taylor oder Breece Hall?
Breece Hall.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's, wie steht's?
Ach, soweit, so gut. Ne? wir sind ja wieder hier in unserer kleinen, aber feinen Talkrunde da. Geht's einem dann immer, oder das ist dann immer ein bisschen entspannt, wenn man auch einen stressigen Tag gehabt hat, dann ein bisschen über Fantasy Football zu reden. Das bringt einen dann doch immer ganz gut runter und bringt einen zum Entspannen.
Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Das ist so. Und ja, es gibt ja auch eine ganze Menge für uns zu besprechen. Also neben einigen News, die wir haben, wo mich mal deine Meinung interessieren würde, ungefähr 50 Hörer-Trades, die bei uns im Backlog liegen, von denen wir wieder mal unser Bestes tun, um ein bisschen abzuarbeiten, bis hin zu dann unserem Running Back Ranking im November, also eine Review. Jetzt sind wir ja schon im Dezember, richtig? Ja. Wir Referenz nehmen auf unser Ranking im Juni, glaube ich, Juni, Juli, also unser Off-Season Ranking. Ja. Haben wir heute schon wieder ganz schön viel auf dem Tablett irgendwie.
Ja, im Prinzip müssen wir, um das, was wir uns immer so vornehmen, alles durchzubekommen, müssen wir wahrscheinlich jeden zweiten Tag eine Folge aufnehmen.
Ja, so wäre das. Aber ja, der Support ersetzt leider noch keinen Arbeitstag. Das muss man an der Stelle kritisch anmerken gegenüber allen Hörern, dass das leider noch nicht reicht. Ja, und ich würde sagen, jetzt, wenn wir schon dabei sind, dann lass uns doch diesmal die Werbung direkt am Anfang schalten. Phil, wie kann man uns denn unterstützen?
Ja, unterstützen könnt ihr uns natürlich im ersten Mal, wenn ihr uns bei Twitter zum Beispiel folgt, @dynastyflo mit ph, @49erflo oder @phil81190. Und wenn ihr in unseren Discord kommt oder eben eine Review schreibt, beispielsweise Apple Podcast oder Spotify, und natürlich uns auch gerne Feedback gibt oder eben, damit wir bald das Arbeiten aufgeben können, na, Spaß beiseite, aber damit wir unsere, ich sag mal, Kosten decken, könnt ihr uns auch ja mit einer monatlichen oder Einmalspende unterstützen. Wie geht das, Flo?
Über patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow, und da freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn da neue Supporter reinrieseln und wir mal wieder ein bisschen was zukaufen können. Zum Beispiel DLF müssen wir uns jetzt um eine Erneuerung kümmern, so wie ich das sehe. Von dem her, ja. Support your Podcast statt your Locals.
Your Local Podcast Dealer.
So sieht's aus. Gut, ja, so viel zur Werbung. Dann lass uns rübergehen zu den News. Die erste, vielleicht impactfulste, was ich gerade so gemerkt habe, jetzt ist ja vor 1,5 Stunden das Waiver Wire durchgelaufen in den meisten Ligen. It's Brock Purdy Season. Da ging Brock Purdy jetzt für einiges an Fab-Dollars vom Waiver. Wie viele Shares hast du ergattern können, Phil?
Boah, ich bin noch gar nicht zum Checken gekommen. Ich bin quasi hier gerade mehr oder weniger komplett aus dem Geschäftstermin jetzt so einmal umgezogen, haben gegessen und jetzt sitze ich hier. Also dementsprechend, ich kann es dir noch gar nicht sagen, aber ich glaube nicht so viele. Ich glaube, was ich gesehen hatte, so im Vorbeifahren, im Vorbeifliegen, so da, ich sag mal, gab es einen gewissen 49er-Flo, der da die Homer-Bets mit 700 Dollar plus gemacht hat.
Ich habe ihn nur einmal bekommen. Das war wirklich in unserer IDP-Liga, weil ich da noch 980 Fab hatte. Ja. Und die habe ich halt einfach verbraten, weil ich mir dachte, Alter, was soll noch kommen dieses Jahr? Keine Ahnung. Ja. Ich gebe sowieso nichts aus davon irgendwie. Und ansonsten, zwei habe ich gekriegt. Ja, aber das andere war nicht in der das war sogar auch in der gemeinsamen Liga. Ja, kann sein, dass ich da auch ziemlich teuer und ziemlich spendabel war. Einmal habe ich, glaube ich, echt knappe 700 geboten und der nächste hat irgendwie 100 geboten. Das sind dann immer die geilen Dinger halt.
Obwohl ich glaube, da ging doch einiges an Fab überproportional viel über die Ladentheke.
Ja, klar. Ich meine, um das mal einzuordnen, ich denke, wir beide... Ich habe das in Discord schon reingeschrieben. Ich habe das ja ein bisschen vorher gesagt. Da wurde ich von dir noch komplett ausgelacht dafür, dass ich Brock Purdy an 5-12 in unserem Rookie-Mock-Draft gezogen habe. Da habe ich gesagt, Mr. Relevant muss auch Mr. Relevant in unserem Mock werden. Tja, ich meine... Der 5-12 hat sich jetzt zu durchschnittlich immerhin $700 Farb entwickelt. Das ist eigentlich nicht schlecht.
Nö, also dafür, dass man jetzt wahrscheinlich sogar ein paar Starts dafür bekommt, ist es okay. Ob der Prozess so gut ist, an 5-12 einen siebtrunden Quarterback zu nehmen,
ja.
Ich weiß ja nicht. Aber naja.
Vor allem auch, ob er bis jetzt überlebt hat, wenn man ihn 5-12 genommen hat, ist mal die ganz andere Frage.
Eher nicht. Also, kommt drauf an, wie tief die Liga ist. Ja.
Ja, wobei ich ja damals, ich habe ja tatsächlich mit dem Gedanken das auch gemacht, dass Jimmy ja weggehen wird noch. Und ich war spätestens in dem Moment, wo Jimmy dann wirklich noch da blieb, da hätte ich ihn ja eh gecuttet. Also das muss man ja, so ehrlich muss man sagen. Ross hat man eigentlich. Nee, genau. Also einen dritten braucht man echt nicht. Genau. Ich habe gerade gecheckt, du hast übrigens keinen einzigen Share ergattert.
Ah ja.
Tja, gut, also unabhängig davon, was erwartest du dir denn jetzt von Brock Purdy going forward? Denkst du, dass das irgendwas werden kann? Oder sagst du, wenn jetzt jemand einen Share erhalten hat, dann sofort für einen Drittrunden-Pick oder einen Viertrunden-Pick weiter verscherbeln?
Ja, also ich erwarte da jetzt nichts Großes. wie diese Backup-Quarterback-Weeks halt eben so sind. Und dadurch, dass der halt einen Rookie-Vertrag hat, wird der halt auch wieder ins zweite Glied rücken. So, der kann sich nicht mal ins Schaufenster stellen, um dann irgendwo zu unterschreiben. Sondern, ja, wenn man ihn jetzt irgendwie loswerden kann und ihn nicht selber starten muss, weil man vielleicht Lamar und Jimmy verloren hat beispielsweise, solche Szenarien gibt es ja auch durchaus, dann würde ich schon empfehlen, wenn man irgendwas dafür bekommt, das einfach mitzunehmen. Da selbst ein Viertrunden-Pick wäre schon völlig okay, finde ich. Also sonst hat er ja über dieses Jahr hinaus eigentlich keinen Wert mehr.
Wahrscheinlich ist das auch richtig so und einfach auch den vielleicht mal auf den Drittrunden-Pick 24 so ein bisschen abzielen. Irgendwo vielleicht kann man den jemandem rausleiern und jemand. Also ich meine, wenn man jetzt einen Starter sucht und keinen hat und keinen Farb mehr hat und nicht kriegt, ganz ehrlich, dann finde ich es auch okay, einen Drittrunden-Pick dafür auszugeben für die, ich meine, das sind jetzt ein paar Wochen. Die Offense ist ja trotzdem gut und funktional. Also die Waffen sind gut. Ob die Offense dann mit ihm noch gut ist, wird man sehen. Ich fand das jetzt am Wochenende gegen Miami nicht so überragend, dass ich gesagt habe, wow, plötzlich flutscht die Niners Offense. Es war besser als das, was man erwarten konnte von so jemandem, wenn er draufkommt. Aber ich würde jetzt auch keine Wunderdinge erwarten. Ne? Aber trotzdem finde ich, es ist halt ein Quarterback, es ist halt ein Starter am Ende.
Aber wie oft haben wir es gesehen, wenn Leute reinkommen, ne? Also das kann schon, wenn er jetzt nächste Woche startet, schon ganz anders aussehen. Und also ich würde lieber den Drittrunden-Pick in Mike White investieren als in Brock Purdy, wenn ich ehrlich bin.
Ja, glaube ich, kann man durchaus einen guten Case, also ja, auf jeden Fall, haben wir schon mehr gesehen einfach. Es ist jetzt nicht so, dass ich da von Mike White irgendwie einen Floor richtig erwarte, aber...
Nein. Aber ich glaube einfach, die Jets-Offense wird mehr passen als die Niners-Offense so. Und also erstens mal und zweitens, Mike White hat schon gezeigt, dass er ein Ganzlinger ist halt.
Ja.
Und drittens, der hat vielleicht eine 5%ige Chance, auch nächstes Jahr irgendwo Starter zu sein.
Ja.
Bei den Jets.
Ja, wie gesagt, sogar nur 5% sind, weiß ich gar nicht mehr mittlerweile.
Ja, okay. Aber ich glaube schon, wenn die Jets irgendwie, also ich sag mal, man muss schon so realistisch, wenn man vielleicht auch 10% draus macht, ist das auch okay. Aber wenn man also für einen Drittrunden-Pick will ich ihn halt schon dann auch kaufen oder verkaufen, je nachdem, in welcher Situation man ist.
Gut, dann haben wir die nächste News, die ist Lamar Jackson, nachdem ich natürlich jetzt ein paar Shares kaufen konnte letzte Woche, hat er sich natürlich auch instant verletzt, das war ja zu erwarten, dass das passiert. Aber gut, dann kann man jetzt halt nochmal versuchen, ihn irgendwie in Rebuildern vielleicht einzukaufen. Er ist Week to Week, die Ravens Offense irgendwie allgemein auch ziemlich dysfunktional die letzten Wochen, wenn man ehrlich ist. Auch aus Fantasy-Sicht war Lamar ja wirklich enttäuschend dieses Jahr. Ja, ist jetzt blöd, wenn man ihn hat und Contender ist, würde ich sagen. Was würdest du da jetzt raten?
Ja, schwierig, ne? Man kann halt überhaupt nicht absehen. Also man weiß ja gar nicht, weiß man, was es ist, was er hat? Also
eine Knieverletzung, ein PCL-Sprain, glaube ich, oder PCL oder MCL-Sprain.
Okay.
Also irgendwie so ein Ding. Ich hab nur gelesen, dass normale Ausfallzeit 1 bis 3 Wochen sozusagen sind. Aha, und ja, kommt halt jetzt drauf an, wie das verheilt, ne? So ein bisschen. Und ja, wahrscheinlich auch, wie macht sich Tyler Huntley? Sie mögen ihn ja gern, deswegen.
Ja, ich wollte gerade mal gucken, wieso das Standing ist der Ravens gerade. Sie führen ja ihre Division noch an.
Ja, aber nachdem sie ja jetzt auch souverän, PCL ist es übrigens, ja, PCL Sprain.
Ja, sie führen die Division an und wie sieht das denn mit Hinblick auf die Playoffs aus? Das ist ja vielleicht spannend, ne?
Ja, ich meine, die wollen natürlich die Division auch gewinnen. Sie haben einen richtigen Cakewalk-Schedule, so wie ich das in Erinnerung habe, irgendwie. Also wirklich einer der schwächeren Rest-of-Season-Schedule. Und vor allem die Bengals als letztjährige Division-Sieger, wenn ich mich richtig erinnere, die haben einen ziemlich ekligen Rest-Schedule. Und da sie die Division schon anführen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie die auch ohne Lamar so als Sieger beenden können. Und vor allem ist ja ihre Defense auch noch sehr, sehr gut. Muss man ja auch. Die trägt ja eher dieses Team zu dem Rekord, als Lamar das bisher tut.
Mhm. Ja, gut. Ich habe jetzt mal geguckt, zweimal Steelers, Browns, Falcons und dann Bengals in Woche 18. Das interessiert uns jetzt für Fantasy nicht mehr so brennend. Aber ja, gut, muss man sehen, ne? Ob mit Huntley, ob das dann machbar ist. Ich meine, für die Broncos hat es gerade so gereicht.
Mhm. Ja.
Gut, ich sag mal, ob das der Gradmesser ist, ich weiß nicht, alle Mannschaften, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, finde ich schon stärker als die Broncos, überraschend.
Aber nicht defensiv.
Nee, defensiv nicht, das stimmt, ja, das ist richtig. Ja, muss man sehen, also ob sie Lamar da zurückrushen oder nicht, also ich kann mir auch vorstellen, dass Lamar da nicht so das große Interesse hat, der ist ja nun, da geht es ja um den Vertrag und ich glaube, wenn da Fragen beziehungsweise oder bezüglich der Injury einfach sind, das wäre nicht gut für seine Vertragsverhandlung. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der auch ein Interesse daran hat, erst vollständig gesund zu werden.
Ich sag mal generell jetzt völlig, okay, klar, brauchen wir jetzt, wir wissen ja nicht, brauchst du für die Playoffs einen anderen Quarterback? Ich glaube, das kann man im Moment sowieso nicht sagen. Allein aufgrund der Tatsache, dass er vielleicht die Playoffs verpassen könnte, würde ich ihn auch auf keinen Fall verkaufen. Das ist das erstmal so. So, wenn du jetzt gerade so um den Playoffs-Einzug kämpfst in der letzten Woche, dann würde ich erst recht ihn nicht verkaufen, weil ganz ehrlich, wie hoch sind deine Titelchancen denn überhaupt, wenn du noch jetzt so um den Sixth Seed da so rumstruggelst? Ist auch jetzt nicht überbordend. Und wir sprechen hier von einem Elite-Quarterback, also schon einem Cornerstone in deinem Team, das so langfristig eigentlich auch angeplant ist, dass, also um jetzt die Playoff-Chance zu wahren in so einem Szenario, wo ich jetzt 5., 6., 7. bin in der Liga, verkaufe ich Lamar Jackson jetzt nicht low.
Würdest du in dem Szenario, also mit einem Contender-Team, sagen wir mal, es ist jetzt relativ sicher in den Playoffs, das Team,
ja,
aber es hat keine Bye-Week, würdest du Lamar wegtraden für Dak? Straight up?
Nein.
Ja, gut. Da müsste ich wahrscheinlich schon einmal drüber überlegen, wird vielleicht dann noch irgendeine Kleinigkeit im Gegenzug mitfordern. Aber wenn du jetzt schon mal in der Position bist, also man muss sich überlegen, ob man es machen möchte oder nicht.
Ja. Ist mir zu wertvoll. Also Elite Quarterback gebe ich wirklich nicht ab, wegen einer Saison, Playoffs hin und her, sage ich ganz ehrlich. Ja. Da würde ich eher, weil das Problem ist, dann würde ich jetzt lieber investieren und halt nochmal irgendeinen eher günstigen Quarterback einkaufen, weißt du? Also, den man jetzt dann noch starten kann. Oder Huntley eben einkaufen zum Beispiel. Was kann der kosten? Da kaufe ich lieber Tyler Huntley für einen Second ein, als jetzt Lamar straight up für Dak zu traden. Und wo ich sage, boah, finde ich jetzt auch einen schlechten Deal, verliere ich Value, aber finde weniger als in dem anderen Szenario.
Ja, man kann ja auch durchaus Quarterbacks wie Geno oder wie Tannehill,
eben,
wie Brady, ja, genau, solche Leute richtig halt einkaufen. Ne? Also das ist ja immer möglich. Von Second sollst du da eigentlich was machen können.
Ja, ja, eben. Also deswegen dann lieber das so überbrücken. Und wir wissen nicht, ganz ehrlich, Playoffs am Ende ist auch viel Glückssache. Und Matchup muss dann mal gucken. Und was macht wirklich der Unterschied? Deck zu irgendwie, genau, so diesen ganzen Kandidaten, die du jetzt genannt hast, macht das dann im Einzelfall in deinem speziellen Matchup überhaupt den Unterschied aus, ob du dann weiterkommst oder nicht. Je kleiner und je kürzer das Lineup wird, klar, desto wahrscheinlicher ist es irgendwo, dass es einen Impact hat und desto eher muss man auch was machen. Aber gerade wenn du ein bisschen größere Ligen spielst, 10 Starter und mehr, dann würde ich es einfach versuchen zu vermeiden irgendwie. Aber das ist ja auch wiederum, das ist ja ganz wichtig, weil ich Dak schon in dem Tier unter den Elite-Quarterbacks sehe. Das ist natürlich, wenn jetzt jemand sagt, für mich ist Dak am Ende auch so Teil dieses zweiten Tiers, dann ist das ja auch wieder in Ordnung. Dann sehe ich das weniger kritisch. Das kommt echt ein bisschen auf die eigene Evaluation an, meiner Meinung nach.
Ja, also für mich wäre es wirklich so ein bisschen, würde so ein bisschen um die Situation schon gehen. Also, wenn ich jetzt meinem Team gute Chancen mit Deck ausrechne, dass es den Titel holt, dann, wie gesagt, wäre das für mich durchaus nicht komplett auszuschließen, dass ich in die Richtung was mache. Ob ich straight up dann mache oder ob ich probiere, dann irgendwie noch was, was rauszuhandeln, so, das müsste man dann im Einzelfall sehen, aber wie gesagt, was dann auch möglich ist, aber ich würde es halt nicht komplett ausschließen. Ich glaube, Deck ist einfach dafür, also ist schon gut genug, dass man da ein zu großes Risiko eingeht.
Fair enough. Gut, das dazu. Dann haben wir noch zwei kleinere Themen zu besprechen. Einmal, Baker Mayfield ist bei den Rams. Irgendwelche Meinungen dazu? Denkst du, ist Baker Mayfield jetzt wieder relevant?
Nein. Nein, also ich traue Baker Mayfield. Ich glaube, also seine Karriere als Starter ist vorbei in der NFL. Ich glaube, das ist jetzt so, der wird da jetzt noch ein paar Wochen starten. Ich glaube, das machen die auch so ein bisschen, um, ja, ich weiß es nicht, die Fans ein bisschen bei Laune zu halten oder irgendwas. Also ich habe keine Ahnung, warum man es macht. Aber ihnen kann es ja scheißegal sein, wenn sie noch ein Spiel gewinnen. Sie haben ihren eigenen First-Round-Pick eh nicht. Sie probieren ihn vielleicht aus, nehmen ihn so ein bisschen als Safety-Net, sollte Stafford vielleicht wirklich die Karriere beenden. Und dann haben sie zumindest einen, ja, ich sag mal, Spieler, den sie mal über eine Saison starten können. Wird zwar ugly, aber der jedenfalls zumindest NFL-Niveau in Grundzügen hat.
Ja, vielleicht sieht er auch die letzten Wochen dann mit so einer McVay-Offense irgendwie solide aus und unterschreibt irgendwo einen Backup-Deal für 10 Millionen im Jahr. So als High-End-Backup quasi, kann ja auch passieren. Und sie bekommen irgendwie einen Comp-Pick daraus. Dann hat sich's auch schon gelohnt für die Rams. Also,
ja.
Haben ja nichts zu verlieren.
Genau.
Damit, ich meine, Bryce Perkins muss jetzt auch nicht starten oder John Wolford, scheiß drauf. Ja, mal gucken, ob Baker startet. Ich bin mir nicht mal da sicher.
Ja. Mag sein, aber gut, was für ein Sinn würde dann der Claim ergeben? Also ganz ehrlich, wenn sie ihn nicht starten, das, bitte?
Schaust du ihn dir halt einfach an.
Ja, so. Gut. Aber ja. Also diese Woche wird er wahrscheinlich noch nicht starten, kann ich mir vorstellen, aber dann drauf schauen.
Ja. Mal sehen. Also keine Ahnung, für mich auch nicht so relevant. Dann der Sean Watson sah im Debüt sehr harzig aus. Dein Panic-O-Meter auf einer Skala von 0 bis 10?
3. Also ich bin noch völlig entspannt. War holpriger, als ich es jetzt erwartet hätte tatsächlich. Das war wirklich ein ganz wildes Spiel oder ein ganz kurioses Spiel. Bin gespannt, wie sich das jetzt so die weitere Saison entwickelt. Aber ich glaube, aus Browns Sicht, wenn man realistisch ist, da geht es jetzt auch nur noch darum, richtig einzuspielen und dann den Fokus auf nächstes Jahr zu legen.
Ja, ist vermutlich so. Ich glaube, was stehen jetzt? 5-7?
So, Sekunde.
Standen schon 3-7, stehen jetzt 5-7. Ich glaube, die haben jetzt auch einen relativ 5-7. Zähen Spielplan noch vor sich, wenn ich mich nicht täusche. Und von dem her, ist das, denke ich, ja, Bengals, Ravens, Commanders sind auch nicht komplett schlecht. Die alle drei noch auf dem Schedule. Also, dass die jetzt hier Rest of Season irgendwie 5-0 gehen, ist äußerst unwahrscheinlich. Und 4-1, wenn sie gehen würden, was ja schon ein unfassbarer Erfolg wäre, dann stehen sie 9-8. Und ich weiß gar nicht, ob das dann überhaupt für die Playoffs reicht. Also
könnte eng werden. Ja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass der Fokus einfach von denen auf dem nächsten Jahr liegt. Und dementsprechend einspielen und mal gucken, was oder da Deshaun Watson die Raps halt einfach auch geben, ne? Ich glaube, darum wird es gehen.
Ja, ich schließe mich da an, Panikometer. Ja, was ein bisschen wehtut, das ist wirklich harziger gewesen, auch als ich mir das vorgestellt hätte. Und ich dachte schon, dass er gute Zahlen auflegen kann jetzt Rest of Season, dass er einem auch in den Playoffs jetzt hilft als Contender, wenn man ihn da so gehalten hat. Jetzt, wenn ich ihn starten muss als Contender, würde ich mir schon eher langsam, dann hätte ich jetzt schon einen kleinen Bremsstreifen da in der Hose.
Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Also
jetzt haben wir ja noch Woche 14. Aber ganz ehrlich, wenn das jetzt genauso ist und dann gehst du in dein erstes Playoff-Spiel und dann startest du das schon Watson in der Superflex, dann hast du auch wirklich nicht so Bock drauf.
Gut. Aber ich denke mal, wahrscheinlich musst du das Risiko einfach eingehen. Auch da wieder kannst du vielleicht den Switch zu Deck machen. So muss dann vielleicht noch eine Kleinigkeit drauflegen nach dem Auftritt jetzt. Muss man sehen.
Würde ich persönlich nicht tun, aber ja. Aber
dann hast du auch keine Angst.
Nee. Noch. Ich gebe dir bei mir auch noch keine 3, also noch nicht mal eine 3, glaube ich, weil wir sind auch noch ein Dynasty-Podcast, ne? Von dem her, wir spielen nicht nur noch, weiß ich nicht, 5 Wochen, was es jetzt noch sind, 4 Wochen und dann ist vorbei, sondern das Team dauert ja, also jede Liga hält ja noch ein paar Jahre an und man will das ja langfristig angehen, gerade auf der Quarterback-Position. Daher würde ich jetzt auch keine, also eher kaufe ich mir auch da wieder billig einen anderen Quarterback als Übergangslösung für dieses Jahr, als den jetzt sozusagen zu verschenken.
Ja, gut.
Genau, ja. Aber das dazu und dann jetzt genug der News und Updates. Lass uns zu den Hörertrades gehen und da starten wir mit einer Riege an Deals von Dumpway. Der hat sein Team ein bisschen umgebaut in einer Liga und wir schießen die jetzt durch, die Deals. Und kurze Einleitung dazu ist eine 12er PPR Superflex Titan Premium Liga mit 10 offensiven Startern und 9 IDP Spots. Dumpway sagt, ich bin eigentlich in der Offseason in den Rebuild gegangen und habe Joe Burrow, Josh Jacobs und Zach Ertz abgegeben. Bin dann aber irgendwie 7-2 gestartet, war aber nicht besonders überzeugend von den Punkten her, viel Matchup-Glück und so weiter. So, zur Deadline ging nicht wirklich was zum Spielerverkaufen, also hat er jetzt einfach seinen ersten Deal gemacht und da ging es ihm darum, obwohl er quasi gut gestartet ist, seinen eigenen First zurückzukaufen, um danach vielleicht doch noch mehr erreichen zu können, was Spielerverkäufe angeht. Und der Deal sah so aus, dass Dumpway hier seinen eigenen First und Second wiederbekommt, dazu noch einen Sixth-Round-Pick und abgegeben hat er Terry McLaurin, Ramondre Stevenson und einen 23-Second. So, wenn man jetzt mit 7-2 gestartet ist und trotzdem in den Rebuild gehen will, was hältst du dann von dem Deal?
Naja, 7-2 ist eigentlich zu spät, um in den Rebuild zu gehen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ne? Also, und dann, ich sag mal, warum will ich denn mit 7-2? Das ist eigentlich fast unmöglich, dass das noch ein Top-Pick wird. Warum will ich meinen eigenen First dann wieder haben? Also, so, wenn mit First ist, dann verkaufe ich wahrscheinlich an das beste Team oder an das Team mit dem Pick, der am besten für mich wird, ne? So, deswegen verstehe ich jetzt nicht unbedingt, warum man das tut, wenn man 7-2 steht.
Also, wenn ich die du kommst ja kaum aus den Playoffs mehr raus, muss man ja auch eben noch sagen. Ja. Also, selbst wenn jetzt die Punkte, die Picks dann nach Max Points vorvergeben werden bei den Nicht-Playoff-Teams, aber da erstmal reinzukommen, um da dann schlecht zu sein, dass das noch ein Early, also zumindest der 1-0-4 wird, das ist ja eigentlich auch fast unmöglich, weil du einfach in die Playoffs kommst. Den Platz hast du ja fast gelockt, ja. Und ja, also gebe ich dir auch, also würde ich auch ähnlich machen, oder zumindest wenn man dann trotzdem sagt, hey, ich glaube nicht dran, dass sich das Team so halten wird, dann würde ich halt auf jeden Fall versuchen, eher einen anderen First zu kriegen, als zwingend meinen. Da wäre ich dann auch nicht so mega fokussiert drauf. Und vor allem, ein bisschen schade, dass Dumbo hier nicht früher schon Richtung voller Contender gegangen ist, denn da gab es noch eine ganze Menge Spieler zu holen. Und der nächste Deal dann, nämlich nachdem einfach nichts weiteres ging zum Verkaufen, lief so ab, dass er hier Davante Adams kauft von einem Rebuilder und das für seinen eigenen 23 Second, der ja vorher zu ihm kam, und Tyler Boyd. Und da muss ich sagen, da steht jemand 7-2. Gut, okay, der wollte den Rebuild, aber trotzdem, und der steht einer 7-2 und bietet dir diesen Second und Tyler Boyd und du verkaufst ihm Davante Adams. Verstehe ich jetzt nicht so ganz von der anderen Seite. Daher für Dumbo natürlich ein absoluter No-Brainer, aber ja, gut, weiß ich gar nicht, was ich da analysieren soll.
Also, wenn ich so günstig Davante Adams bekommen kann, dann, also man sollte erstmal, wenn man 7-2 steht, nochmal, um da zum Prozess nochmal ein bisschen was zu sagen. Also, wenn man 7-2 steht und das Team vielleicht auch zu schlecht ist, sollte man erstmal überlegen, was kann ich noch einkaufen, damit mein Team vielleicht gut wird oder besser wird, damit ich eine reelle Chance auf einen Sieg oder auch auf einen tiefen Playoff-Run habe. Und offensichtlich, wenn Davante Adams bei einem Rebuilder liegt, dann muss ich den anfragen. Ne? Also das ist hier praktisch der Schritt gewesen, der zu spät kam. Aber an sich der Deal natürlich ein absoluter Home Run. Adams für einen Second und Boyd ist, also ein First kann man für Adams schon auf jeden Fall kriegen.
Ja, und also der Second, der hier gezahlt wird, ist ja der eigene, aber im ersten Deal hat Dumbway auch einen Second abgegeben. Also es war ja vorher schon einer im Team und recht viel später als der von dem Team, das 7-2 steht, kann das ja auch nicht sein. Und daher umso bitterer irgendwo, weil dann, ja, da hast du ja on top noch, also Terry McLaurin und Ramondre Stevenson nur für deinen eigenen Late First sozusagen abgegeben. Und das ist kein guter Deal. So, erstmal. Genau, dann kam eben der nächste Deal und da kam zu Dumbway Travis Kelce und da ging über die Ladentheke dafür ein 23 First und ein 23 Fourth. Der First ist auch late projected und wir haben es vorhin schon gesagt, Mark Andrews ist auch im Team jetzt das Double Tight End Monster in der eigenen Truppe. Was sagst du dazu?
Ah, okay, Andrews ist auch im Team. Ja, gut. Also Kelce zu haben ist immer gut. Ich glaube, so viel kann man erstmal festhalten. Es ist eine Teil der Premium-Liga auch. Also Kelce ist schon eigentlich ein Must-Have, wenn du Contender bist. Oder das ist schon auf jeden Fall gut. 23 First plus den Fourth ist auf jeden Fall auch nicht zu teuer bezahlt, finde ich, für das Advantage, was er dir eben gibt. Und dementsprechend ist ja dir gut, ob ich für Kelce traden würde, wenn ich Andrews im Team habe, immer so die Frage. Aber natürlich, du verschaffst dir den ultimativen Vorteil auf Thailand damit.
Eben. Es kann ja noch nicht mal mehr jemand mit Andrews kontern quasi. Das ist halt nochmal schon geiler. Du verfestigst deinen Vorsprung vor dem Feld und vor allem sind es ja, also Andrews dann in die Flex zu stellen, auch wunderbar.
Ja, weiß ich nicht, ob ich so viel Kapital dann in Titan investieren würde, weiß ich nicht.
Naja, was ist denn die Alternative dazu? Dann Andrews zu nehmen, keine Ahnung, AJ Brown zu machen.
Ja, zum Beispiel.
Aber wer scored besser?
Ja, wahrscheinlich AJ Brown im Moment.
Im Moment. Ja, richtig. Aber so. Sag ich mal, im Mittel. Ne? So, keine Ahnung. Also.
Ja, müsste man jetzt mal gegenüberstellen. Aber also für Andrews kannst du ja fast alles kaufen. Ne? Also oder konntest du jetzt im Moment wahrscheinlich nicht mehr, aber zu der Zeit vielleicht schon noch.
Okay. Gut. Dann nächster Deal. Hier bekommt Dumbway Deontay Johnson, James Conner und den 24 Sixth Rounder. Wie gesagt, mit IDP, die haben ein bisschen Wert da noch. Und abgegeben hat er dafür einen 24 Second, 24 Fourth und John Metchie. Ich glaube, ich muss starten. Ja, also für mich kompletter No-Brainer. Ich bin ja eh großer Deontay-Fan. Vielleicht nicht für dieses Jahr. Ich sehe es ein. Sehr unwahrscheinlich, dass wir hier noch eine Regression sehen dieses Jahr. Offense ist ein bisschen schwach unterwegs. Aber trotzdem, für den Preis absoluter No-Brainer. Kriegst ja James Conner auch noch dazu. Also ich finde, Second, Fourth und John Metchie zahle ich so schon nur für Diontae und dann kriege ich Connor und Six for free dazu, von dem her. Wunderbar.
Ja, also Diontae Johnson ist zwar Trash, aber für einen 24-Second kann man halt nicht, muss man nicht drüber reden, kann man auf jeden Fall machen. Und ja, gut, James Connor, wie gesagt, gegen den Rest auch, ja, No-Brainer.
Dann, nächster Deal, hier bekommt Dunboy DeAndre Hopkins, Derrick Henry, Nick Bosa und einen 23-Fourth und gibt ab einen 24-First, Second, 23-Fifth. Wir nehmen das nächste. DJ Chark, Kenny Clark und Shaq Leonard. Das ist eine ganze Menge Holz natürlich. Also der ganze Deal ist ein richtiger Blockbuster. Ich weiß nicht, wie zerlegst du den jetzt am besten so für dich?
Ja, also Henry und Hopkins sind halt aktuell beide so borderline First Round wert quasi. Also noch sind sie es in 6 Wochen nicht mehr. Das, ja, es ist halt jedes Jahr das Gleiche. Aber im Moment musst du halt wahrscheinlich realistisch, wird dir keiner Hopkins oder Henry für einen Second verkaufen. Oder sehr selten. Und dann, ich sag mal, wenn wir jetzt auch mal sagen, die beiden werden jetzt zusammen den First und den Second wert. Ja, in dem Format, ich weiß jetzt nicht, wie viele D-Liner sie starten müssen, aber Nick Bosa ist wahrscheinlich auch borderline First-Round-Value, also wahrscheinlich doch schon Late-First-Value, so würde ich mal so sagen, ja. Mit vielen IDP-Startern. Und ja, auf der anderen Seite dann Shaq Leonard ist ein netter Gamble, wenn der mal wieder zur Form zurückfindet. Ob das jemals der Fall sein wird, muss man sehen. Clark und Chark, sind halt Spieler, die ich nicht unbedingt rostern möchte.
Ja.
Ja, und dann hast du halt die Late-Round-Picks, die sich eigentlich gegeneinander aufwiegen, der Fourth und der Fifth, die praktisch in der IDP, da hast du die gleiche Chance wahrscheinlich auf dem Hit in der Range.
Ja.
So, also für mich ein Home Run, du kriegst praktisch Nick Bosa umsonst.
Ja, genau so, im Prinzip hätte ich es auch so aufgeschlüsselt. Was Nick, jetzt kommt es drauf an, was ist Nick Bosa wert? Ist das eine neun Starter-IDP mit maximal zwei D-Linern ohne, oder das heißt mit nur Minimum zwei D-Linern ohne Big Play Scoring, sei was super Tackle Heavy ist oder so, dann ist das kein Home Run, dann ist einfach nur ein solider Deal. Wenn das halt drei D-Line-Starter sind und Max-in-Motion-Scoring, sag ich mal, wo Sacks schon wirklich was wert sind, dann ist das ein Home-Run, dann kriegst du halt diesen Borderline-First-Round-Rookie-Pick-Value for free. Kommt es drauf an, auf die Liga. Ja.
Man muss sagen, auch selbst wenn das gar nicht so D-Liner unbedingt oder Sacks begünstigt, das Format, es gibt halt nicht so viele D-Liner, die konstant und hoch scoren in allem und ich sag mal, wenn du da einfach Set and Forget die Leute reinstellen kannst, wie Nick Bosa, wie Max Crosby, keine Ahnung, die ganzen D-Liner, die wirklich diese, ich sag mal, 15 Stück, wenn es die überhaupt gibt, das ist schon ein netter Luxus. Also ich glaube, keine Position auf der defensiven Seite ist so wertvoll wie die Line einfach, weil du eben nur so wenig Spieler hast, die du da einfach reinsetzen kannst.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es halt so, ich kenne schon auch Formate, oder ich habe auch schon mal IDP gespielt, da waren die Linebacker so, obwohl es viele gibt. Aber ein D-Liner hat halt, da hat halt auch ein Top-D-Liner, wenn der nur 10 Punkte pro Spiel macht und dann macht halt so ein mittelmäßiger D-Liner 8 Punkte pro Spiel, dann ist es einfach egal. Ja, und Nick Bosa in diesem Mics and Motions Scoring, sag ich mal, da ist er schon ein 5 Points per Game Vorteil. Und also gegenüber einem D-Line, weiß ich nicht, dem D-Line 24, also dem zweiten, D-Line 2. Gegenüber einem richtigen Replacement-Level sind das eher 8 Punkte Vorsprung. Und das ist schon wertvoll.
Ja. Ja, wie gesagt, und du findest einfach auch nicht auf dem Wafer den Ersatz so einfach.
Genau, für eben.
Ne? Das ist halt im Vergleich zu Linebacker und DBs einfach der Riesenunterschied. Ne? Dementsprechend würde ich das auch immer befürworten. Und das ist auch die einzige IDP-Position, wo ich wirklich auch investieren würde, auch Kapital investieren würde. Ja. So, weil man es eben nicht so einfach ersetzen kann.
So ist es. So ist es. Dann ein letzter Deal noch von Dunboy. Hier kommt er an Saquon Barkley und Tom Brady und hat dafür abgegeben, Deontay Johnson, seinen eigenen First, einen 24 Third und einen 23 Sixth Rounder. Ja, ich glaube, ich muss starten. Ja, den Deal finde ich relativ teuer. Also was heißt relativ teuer, ne? Der ist halt einfach kein Home Run. Das ist einfach ein fairer Deal. Und ja, dabei würde ich es fast belassen, weil also der 23 First hier für Saquon Barkley ist, oder dann die zwei Late Rounder noch dazu, ist, glaube ich, fair. Und Deontay für Brady, ja, ich hätte lieber Deontay, deswegen ein bisschen was kommt hier noch zu Saquon dazu. Ich finde es einfach einen relativ fairen Deal und dann damit passt es auch. Und ja, also als Contender verstehe ich es. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, nachdem ja schon Derrick Henry, Josh Jacobs, James Conner im Team sind, hätte ich jetzt nicht in Saquon Barkley halt mehr investiert. Das ist so der einzige Punkt, aber das ist jetzt echt Meckern auf Richtung Roster Construction und wo allokiere ich meinen Wert hin und nicht wegen dem Wert des Deals an sich.
Ja, letzter Punkt ist fair zum Deal. Also für mich ist Barkley ungefähr bei dem Late 23 First und Deontay vom Wert her und dann bezahlst du für Brady einen Drittrunden- und Sechstrunden-Pick. Ja, das ist immer noch völlig okay und völlig günstig für Brady, auch wenn er nach der Saison aufhört. Deshalb, also der Drittrunden-Pick natürlich schon wertvoll, aber auch erst 24, aber also von daher sehe ich, würde ich schon lieber die Barkley-Seite haben hier in dem Deal, aber ja, ist jetzt auch nicht völlig unfair.
Gut, jetzt, das war es erstmal kurz von Dumpway, da kommt nochmal, aber das war jetzt die große Analyse. Jetzt kommen wir zum nächsten Deal und der kommt von The Hail Mary. 10er Half-PPR-Liga mit einem Quarterback, 3 Running Backs, 3 Wide Receivers und 4 Flex Spots plus eine Superflex mit 12 IDP-Slots. Er sagt, ich bin im Bereich der Contender und habe auf Running Back noch CMC, Pollard, Stevenson und ja ein paar Backups. Der Hail Mary bekommt hier Jonathan Taylor und gibt dafür ab seinen eigenen 23 First und Khalil Herbert. Was sagst du, Phil?
Ja, würde ich nehmen. 10er Liga. Du musst einen Running Back starten oder 3 Running Backs starten. Und deshalb Jonathan Taylor will ich da auf jeden Fall haben in so einem Format und dementsprechend.
Half-PPR auch noch.
Half-PPR, ja. Gut, Khalil Herbert ist ganz okay, ist halt einfach so ein Backup-Type. Und der 23 First, wenn der Contender ist, ja, ist er wahrscheinlich irgendwo 1,6 bis 1,10 in der Liga dann. Ja, hat schon Wert natürlich, das darf man nicht vergessen, aber Jonathan Taylor ist mehr wert.
Ja, im Prinzip auch komplett agree. Hier kann man jetzt auch wieder sagen, braucht man 4 Top-Running-Backs? Normalerweise nein. In dem Format ist es schon was anderes. Du musst 3 Running-Backs starten. Ist eine tiefe Liga, dafür ist eine 10er, da wird das so wieder ausgeglichen, bewusst. Das ist gutes, ich finde ein ganz cooles League-Setting für eine 10er. Einzige, müsste natürlich ein Tight End rein, aber gut. jedem das seine. Ja, auch aus meiner Sicht völlig, völlig okay, der Deal. Value-wise super und ja, da würde ich mal sagen, kann man hoffen auf die Championship mit dem Roster.
Ja.
Dann sind wir wieder zurück bei unserem Freund Dumpway.
Und ja, Dumpway, ne? Pro Deal, also hier mal mindestens 50 Cent in die Mannschaftskasse. sonst ist aber hier richtig.
Sonst gibt es die Timeout im Discord.
Ja. So.
Also er sagt, und noch einer. 12er PPR, Superflex mit 6 Points per Passing Touchdown. Ich bin im Rebuild. Er gibt hier ab Dak Prescott und Amari Cooper und bekommt Kyler Murray und einen 24 likely late second. Ich glaube, ich muss starten. Ja, ich finde das einen guten Deal. Für mich ist Kyler halt im Tier über Dak, deswegen mag ich den Deal, finde es halt langfristig wichtiger, auf Quarterback abzugraden. Value-wise im Moment laut Markt, denke ich mal, ist es wahrscheinlich eher die andere Seite, aber wäre mir an der Stelle jetzt persönlich egal. Von meiner Seite aus approved, wie siehst du es denn?
Ja, ich finde halt, Dak und Kyler sind halt ähnlich. Und ich hätte Cooper jetzt eigentlich, ja, ein Second für Cooper ist schon okay. Gut, late Second, 24, boah, ne, jetzt nicht der ideale Preis für Amari. Aber ich glaube halt nicht, dass du für Amari ein First bekommst oder sowas. Und daher ist es im Rebuild schon okay, das zu machen. Ja, also finde ich okay, ist ein fairer Even Deal. Und wenn man Amari aus dem Lineup raushaben will, dann und keinen anderen Deal dafür bekommt, ist okay.
Gut, der nächste Deal kommt von Batu, 16 Team, Superflex, bin im Rebuild, bekomme die untere Seite. Das ist hier Marquise Brown und ein 23 Third. Abgegeben wird dafür Terrace Marshall, Josh Palmer, Khalil Shakir und ein 23 Fourth. Phil, was sagst du?
Ja, gib mir Marquise Brown über die anderen Receiver, also klar, 16 Team Superflex, wir kriegen hier noch in einem zwei Posts später noch einen Kontext von Giskard, der auf der anderen Seite des Deals steht. Mhm. Und ja, man kann hier sechs Receiver starten in einer 16er Liga, aber also, nee, gib mir Marquise Brown über die Trash Receiver, auch wenn Josh Palmer ganz okay war dieses Jahr. Aber nee, Marquise Brown hätte ich da lieber.
Also für mich No-Brainer, ganz ehrlich, auch in der 16er Liga sind die Wide Receiver alle Roster-Clogger, die dir nichts bringen halt. Also außer, die kannst du schon starten, also eigentlich kannst du nur Josh Palmer starten, mal so als Startpunkt. Ein Fourth-Round-Pick in der 16er ist halt echt für den Arsch. Und
Third auch fairerweise.
Ja, genau. Ja, gut, aber genau. Aber wofür gibst du denn Marquise Brown? Das ist ja ein Wide Receiver 2. Also.
Ja.
Nee.
Also, wäre mir auch nicht zu wenig. Wäre mir auch zu wenig für die ganze. Wäre mir auch zu wenig.
Rückblick, das ist fast ein Monat her, 12. November. Der Gedanke von Giskard mit Sicherheit, hey, Terrace Marshall kommt jetzt, den kann ich einsetzen. Josh Palmer, da sind die Receiver verletzt, den kann ich einsetzen. Khalil Shakir hatte da, glaube ich, sogar mal sowas wie Wert und sollte irgendwie der neue Slot-Receiver bei Buffalo werden. Ich kann schon verstehen, warum man es macht, aber ja, turns out, nicht auf diese Receiver setzen. Kann man kaufen, das ganze Paket für einen Second von mir aus in der 16er, gut, probier's, aber Marquise Brown ist halt schon deutlich mehr wert und deswegen aus meiner Sicht leider überbezahlt von Giskard und für Batu ein guter Deal. Dann, lass uns noch einen Deal machen, bevor wir zu unserem Hauptthema der Woche kommen. Und der kommt von Deadboy, 12er 1QB-Liga ohne Titan Premium. Ich bin im Rebuild, wollte somit Goddards Punkte loswerden. Bin auch ein kleiner Robinson-Fan. Was passiert hier? Deadboy bekommt Wandale Robinson und einen 23 Third und gibt dafür eben ab Dallas Goddard. Ich glaube, ich muss starten, ja. Ich mag Wandale Robinson auch echt gern, aber Dallas Goddard gebe ich nicht dafür ab. Also Tight End Position ist so schwierig irgendwie zu besetzen und ja, willst du die Punkte abgeben, verstehe ich, aber Nee. Also da will ich, ich will einfach den Titan behalten und Wandale, klar, ich mag ihn, wie gesagt, gerne, aber das ist mir einfach zu viel.
Ja, da hätte ich zu dem Zeitpunkt war Goddard ja auch noch nicht verletzt, hätte ich auch lieber Goddard gehabt und Wandale auch noch nicht. Also ich glaube, da waren alle noch fit. Hätte ich auch lieber die Goddard-Seite.
Ja, gut, okay. Das zu den Deals. Wir machen uns einen Merker rein hier. Wir machen weiter nächstes Mal bei TommyH09 und bis dahin wünschen wir allen Hörern weiter viel Freude damit, uns hier den Backlog voll zu laden. Wir arbeiten weiter daran, Woche für Woche runterzukommen.
Ja, ich denke mal, irgendwann, sobald es die Zeit zulässt, ist da auch mal wieder eine Bonusfolge dran.
Es muss irgendwann sein.
Muss sein. Ich sag das mal. Problem.
Ah, wir haben noch nicht wegen der Minuten geredet, ne?
Ach so. Ja,
wir mussten uns nämlich Minuten nachkaufen. Das Problem ist auch nicht mal nur unsere Zeit, unsere private Zeit. Das ist ein Problem. Aber wenn ich in unserem Patreon-Account reingucke, dann war das Problem, Patreon sage ich schon, in unseren Podigy-Account reingucke, dann ist das Problem, dass ich die letzte Folge schon nicht hätte veröffentlichen können, wenn ich nicht noch eine Stunde nachgekauft hätte und uns dann mit dem Upload der Folge irgendwie in anderthalb Stunden Minus reingebracht hätte. Das heißt, wir haben jetzt, wir laufen einfach den Minuten hinterher und daher supportet umso mehr, denn dann können wir auch hin und wieder mal noch eine Bonusfolge aufnehmen, denn bisher kommen wir hier immer mehr in Probleme.
Ja, genau, macht das also, wer da spenden kann und will, sollte es tun, und wer seine Hörertrades analysiert haben will, der sollte es umso eher tun.
Genau, so ist es.
Gut, jetzt. Dumboy hat sich ja schon bereit erklärt, 10 Euro pro Trade zu schicken. Dann kommen wir wieder in 2 Monate hin.
So sieht's aus. Gut, okay. Jetzt aber, da wir schon knapp an Minuten sind, wir wollen ja die Zeit dann auch aktiv nutzen und wertvoll nutzen. Und schauen jetzt auf unser Running Back Ranking. Jeweils schon ein paar Tage alt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon wieder update-würdig, aber das haben wir jetzt auch nicht mehr komplett gemacht hier noch vor der Folge. Es wird ein bisschen Diskussion on the fly geben. Ich denke, wir können uns gegenseitig ein bisschen damit auch challengen und ich bin gespannt, was dabei so rauskommt. Gut, ich würde sagen, damit gehen wir rein und ja, Phil, möchtest du einfach starten mit deinem ersten Tier an Running Backs, das du bei dir siehst?
Ja, mache ich gerne. Die 1 ist Bijan Robinson.
Ist er jetzt mittlerweile offiziell im Draft?
Nee, ich glaube noch nicht.
Ja, siehst du mal. Bijan Robinson, der Nummer 1 Pick des 24er Rookie Drafts, nachdem er jetzt noch sein Senior NIL Money abholt.
Also, aber ganz kurz zu der Diskussion, dann fangen wir auch wirklich damit an.
Ja, ja.
Also, wie sehr müsste er mit einem Klammerbeutel gepudert sein, um zurück ans College zu gehen? Also, er kann keine bessere Saison am College mehr spielen eigentlich. Mhm. Er, ich sag mal, selbst wenn er jetzt NIL-Money 3 Millionen, 5 Millionen bekäme für diese Saison, das was schon halt extrem viel wäre, der hat sehr gute Chancen, in der ersten Runde gedraftet zu werden und sich einfach den 5-Jahres-Vertrag einzusammeln und damit life-changing money verdient zu haben. Und wenn er das aufs Spiel setzt, nur um irgendwie bei Texas wieder eine mittelmäßige Saison, also Teamleistung zu spielen, also sowas, das wäre doch verrückt, oder?
Wird aus meiner Sicht auch nicht passieren. Also NIL Money müsste da signifikant mehr sein als 3 Millionen. Signifikant. Ja, er müsste bekommen, was ein garantierter, was die Garantien im Rookie-Vertrag eines des Picks, weiß ich nicht, des 20. Picks in der ersten Runde übersteigt. Ja, das, wenn er das kriegt in einem Jahr, dann glaube ich, also, und genau das ist der Punkt. Deswegen, ich halte diese ganze Diskussion rund um NIL Money völlig übertrieben. Das wird uns nicht beeinflussen. Und die Spieler, die jetzt zurückgehen ans College für das Senior-Jahr und wahrscheinlich ein bisschen NIL-Money bekommen, das sind keine Spieler, die von der NFL jetzt so durch die Blume First-Round-Grades bekommen.
Nee.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Glaube ich nämlich auch nicht. Also ich kann mir das nur immer so vorstellen, für welche Spieler ich das auch sinnvoll erachte, sind zum Beispiel so College-Star-Running-Backs, die aber keine NFL-Prognose haben. Sowas wie Deuce Vaughn oder sowas, die wirklich Stars am College sind, aber wo du einfach weißt, das wird in der NFL nicht klappen. Und die sind dann vielleicht maximal ein 4. oder 5. Runden-Pick oder später. Und werden nie eine große NFL-Karriere haben. So da, für die kann ich es mir halt gut vorstellen, da ergibt es auch Sinn. Oder für so Quarterbacks, die vielleicht jetzt schon 3, 4, 5 Jahre am College sind und vielleicht aktuell in der 5. Runde gedraftet werden würden, da einfach, vielleicht ist ja das letzte das Kenny Pickett-Jahr und sie kommen nochmal groß raus und werden dann doch höher genommen. Ja, so für die verstehe ich das, aber für alle anderen ist es halt irgendwie Quatsch.
Also Kair Elam, den habe ich jetzt einfach völlig random rausgegriffen, weil er der 23. Pick des letzten Jahres war. Der hat Garantien in seinem Vertrag. Letztjährige Klasse, muss man ja sagen. Es wird ja, ja jedes Jahr mehr. 13,7 Millionen Dollar.
Ja, das wird nicht passieren. Das werden die nicht an NIL. Ich glaube, einer no der größten Verträge, die oder NIL, wo es hieß, war ja, glaube ich, Jordan Addison letztes Jahr zu USC. Ja. Und ich glaube, haben sie über 3 bis 5 Millionen wirklich geredet in der Range, meine ich. Ja, ja. Und das war schon halt viel.
Ja. Und ich glaube, also ich sag mal, wenn es bei Bijan nicht passiert, dann wird es nie passieren, weil ein solcher Running Back, der beste Running Back am College, absolutes, also Wahnsinnstalent, was du alle, keine Ahnung, 6, 7 Jahre mal bekommst, in Texas, bei Texas. Ja. Was kann mehr passieren?
Ja.
Ist so. Also es kann nicht mehr passieren als das.
Nee, genau.
Und der wird nicht wegen NIL Money zurückgehen. Kann ich
ja, es wäre wahnsinnig. Es wäre komplett Wahnsinn.
Also es müsste ein Deal sein, wo du echt danach liest, er 2-stellige Millionen bekommen, um zurückzukommen. Anders kann ich es mir aus wirtschaftlicher Richtung nicht erklären.
Nee, wenn sie ihm 10 Millionen für ein Jahr auf den Tisch legen würden, wäre das zumindest mal, da könnte er an seiner Stelle mal, dass er dann mal überlegt, wäre,
dann muss man es machen, glaube ich, das schon. Also
so, ne, einfach zu sagen, okay, einfach drauf pokern, ich verletze mich nicht. So, ich meine, man kann natürlich auch sagen, im Draft kann ihm auch passieren, dass er Anfang Runde 2 gedraftet wird, dann sind die Garantien natürlich schon wesentlich geringer und ne, dann muss man die Downside an seiner Stelle schon mit einkalkulieren auch, denke ich, aber eigentlich, wie gesagt, unter 10 Millionen würde ich da auch nicht anfangen zu reden an seiner Stelle.
Also selbst Logan Hall als erster Pick der 2. Runde im letzten Jahr hat noch 7,5 Millionen garantiertes Geld gekriegt.
Aber es ist schon die fast die oder etwas mehr als die Hälfte.
Nur. Genau. Ja.
Nee, passt. So, aber dann zum Running Back Ranking. Noch ohne Bijan Robinson.
Unser letztes Running Back Ranking ohne Bijan Robinson, hoffentlich.
Ja, möglich. Genau, meine 1 ist Breece Hall. Zusammen in einem Tier mit an 2 Kenneth Walker, the third, aber erst der second hier, und Jonathan Taylor auf der 3.
Interessant. Mein erstes Tier umfasst an der 1 Jonathan Taylor, an der 2 Breece Hall, ganz knapp mit der Nase vor der Nummer 3 Travis Etienne.
Ja, spannend.
Da haben wir schon die ersten leichten, also deckungsgleich sind wir hier nicht. Wir starten nicht so easy wie bei den Quarterbacks. Breece Hall vielleicht ganz kurz. Warum ist er bei uns auch weiterhin so hoch? Könnte man ja schon. Jetzt hat er sich verletzt. Wir gehen wahrscheinlich beide davon aus, dass er wirklich Day One nächstes Jahr im Prinzip auch wieder der alte Breece Hall ist. Zumindest ich habe das getan.
Ja, ich auch. Er ist einfach noch so jung und Wir haben jetzt zum Beispiel Saquon Barkley gesehen, auch der gut von so einer Verletzung zurückgekommen ist. Es schwingt natürlich immer ein Stück weit Hoffnung auch mit, aber ich glaube einfach, wir müssen hier das Ceiling wieder sehen, was da war. Wir haben es gesehen. Wir sehen auch den signifikanten Offense-Unterschied in der Jets-Offense einfach ohne ihn. Ja, er ist schon ein Gamechanger, er ist schon ein Unterschiedsspieler einfach auf Running Back und deshalb glaube ich auch, dass die Jets auf ihn setzen und sobald er wieder fit ist und ich hoffe dann einfach, dass er auch wieder so produzieren kann und dementsprechend die mangelnden Alternativen machen es einem dann auch leichter.
Das stimmt. Dann haben wir noch einen Spieler, beide im ersten Tier. Bei mir ist er weiterhin die 1, bei dir ist er jetzt auf die 3 abgerutscht. Was mich durchaus wundert, ehrlicherweise, Jonathan Taylor hier nicht mehr an der 1 zu haben, obwohl der fit ist, obwohl der, ja, ich glaube immer noch, also es hat sich ja jetzt, was hat sich für dich so sehr geändert, dass du ihn doch hinter einen Running Back mit ACL rankst?
Er wird älter. So, diese Saison ist bislang, auch fit enttäuschend. Also, so, die Colts Offense ist einfach Trash. Wir wissen nicht, wie es da weitergeht auf Quarterback. Wir wissen nicht, wie es da aussieht und ob sie das fixen können. Und, das ist alles für mich sowas, ist alles in allem einfach enttäuschend. Er ist halt kein Unterschiedsspieler in diesem Jahr mehr. So, also, oder, das ist schon ein bisschen übertrieben gesagt, aber es fehlen die Touchdowns. Er macht den Unterschied nicht mehr. Und das ist für mich halt ein Problem. Und er wird dann jetzt unmittelbar wird er 24, so, und kommt dann auch in eine Range. Ich sag mal, dann wird's halt ungemütlich her. Und deshalb, wie gesagt, sehe ich einfach die beiden jungen, aufstrebenden Spieler vor ihm.
Verstanden. Ich kann gar nicht so viel dagegen halten, außer ich finde halt, er ist einfach irgendwie, glaube ich, doch noch der beste Running Back der NFL. Irgendwie, also auch wenn es schwer ist hier so, will es jetzt nicht einen Derrick Henry oder einen Nick Chubb da signifikant irgendwie schlecht reden, aber davon ist er halt mit Abstand der Jüngste. Und ich, ja, auch aus Ermangelung an einer Alternative, die mich halt restlos überzeugt, bleibt er für mich im Moment halt die Eins, weil er nicht verletzt ist und weil er schon noch produzieren kann auch. Und ich traue ihm auch jede Woche zu, mir eben die Woche zu gewinnen. Aber ja, schwieriger definitiv geworden, ihn an der Eins zu ranken. Keine Frage. Vielleicht ganz kurz zu meiner 3 im ersten Tier, den hattest du nicht drin, Travis Etienne, nur kurz, warum habe ich ihn da? Für mich absolut auch, also richtig guter Running Back, super explosiv, kann immer die Big Plays auflegen und kann halt auch im Pass-Game eine Rolle spielen, das gefällt mir bei ihm halt ganz gut, ist mir sowieso wichtig, wir gehen hier vom PPR-Format aus. Ja, überzeugt mich. Ich glaube auch, dass die Jaguars Offense an sich einen Schritt nach vorne macht und dass er da langfristig einfach, also was heißt langfristig, aber die nächsten 2 Jahre der klare Starter auf Running Back ist und deswegen, ja, mag ich Travis Etienne sehr, sehr, sehr gerne.
Ja, also ich bin bei Etienne tatsächlich, also der kommt bei mir auch gleich. So viel kann ich vielleicht schon mal vorweg verraten.
Wundert mich jetzt nicht.
Nee, genau.
So weit kann man ihn gar nicht runterranken eigentlich, das ist das Problem.
Nee, genau, also kann ich auch sagen, er ist meine 4, ne? Also das ist, dann auch nicht so ein Unterschied. Aber ich sehe da schon nochmal irgendwo, weiß ich nicht, einen gewissen Unterschied bei ihm. Er ist halt eben auch schon, der ist genauso alt wie Jonathan Taylor, ne? Das vergisst man bei ihm häufig, dass der auch schon echt zum älteren Semester gehört. Und ja, wie gesagt, deswegen, ich kann jetzt nicht, also deswegen habe ich Kenneth Walker auch vor ihm. Kenneth Walker ist 2 Jahre jünger und Kenneth Walker ist, glaube ich, auch der bessere Running Back, würde ich sagen, also als Runner so. Also als Runner schon signifikant besser. Und
ich anders, ja, aber
als Passcatcher ist Etienne sicherlich ein Stück weit besser. Das ist auch völlig okay. Aber Walker hat halt dann eben auch nochmal ein besseres Volume, hat gezeigt, dass er die Workload zumindest für einen Teil der Saison tragen kann, hat sich natürlich jetzt tragischerweise auch verletzt. Muss man mal sehen, wie das aussieht. Aber
bei jedem Running Back passieren.
Ja, genau. Aber Etienne im Prinzip, nachdem er jetzt natürlich seine Rookie-Saison verpasst hat, ärgerlich, kann auch jedem passieren, aber jetzt auch wieder schon so ein bisschen angeschlagen war und sowas, da muss man halt nochmal mal sehen, ne, wie sich das entwickelt. Und er hat nichtsdestotrotz, er hat den First Round Rookie-Vertrag halt einfach auch, ne, Etienne. Und das muss man halt auch wertschätzen. Wie gesagt, deswegen aber Walker für mich halt noch vor Etienne.
Verstehe ich zum Teil. Ich glaube halt, dass bei Kenneth Walker finde ich es extrem, wie abhängig er von diesen 2-3 Big Plays pro Spiel ist. Ich finde nämlich nicht, dass der konstant every down gut ist als Running Back. Ich finde, dass er extrem oft, man sieht das ja auch in diesen, weiß nicht, kennst du diese Grafiken, Rushing Yards over expected und dann aber quasi Success Rate in das mit, also wie oft von den Runs schaffst du es überhaupt generell leicht over expected zu sein und dann wie viel bist du pro Touch over expected und da ist er halt, man sieht, wie Boom or Bust ist und ich finde, das sieht man auch in seinen Fantasy Points. Wenn er nicht das eine Big Play schafft, dann
Ja, gut, aber also da ist es nicht bei jedem Running Back so. Also wenn wir ehrlich sind, natürlich, wir haben so ein paar Floor-Spieler, so Dante Foreman ist dieses Jahr wahrscheinlich das beste Beispiel, der jedes Spiel seine 100 Yards macht, ohne Reception, ohne Touchdown. So, da kannst du dir nichts von kaufen. Und ich sag mal, du willst doch, also für Fantasy ist es doch gerade, wir wollen doch die Spieler, die uns auch einfach die Punkte mit solchen Plays liefern, die uns die Woche gewinnen und nicht die uns im Schnitt 10 Punkte bringen, weil die, ich sag mal, kannst du die jede Woche vom Waiver Wire holen und du willst den Spieler machen, der dir die 30 liefert und da sehe ich halt eben das Potenzial bei beiden im Übrigen, also sowohl bei Etienne als auch bei Walker. So, und das ist denke ich auch die Sache, warum die beiden in der Range sind. Die können dir halt diese 25, diese 30 Punkte scoren. Mit Big Plays oder wie auch immer. Genau.
Wie gesagt, also so eine, die einfach nur, wenn du nur bei einem Drittel deiner Runs over expected finish, das ist einfach, ich weiß, dass die Metrik ist instabil, kann sich Jahr für Jahr ändern, aber man sieht schon einen Zusammenhang zwischen dem, wie oft du das schaffst und wie viel du dann pro Touch drüber bist. Und gehörst du zu den besseren oder zu den schlechteren Running Backs? Will den nicht abschreiben. Kann sein, dass er nächstes Jahr in einem ganz anderen Ding unterwegs ist. Aber wenn man das vergleicht, mit welchen Running Backs er da, sag ich mal, von der Success Rate her ähnlich ist, dann sind das schon die schlechtesten halt der Liga. Und das gefällt mir nicht. Einfach, das ist der Punkt. Und es würde mich nicht stören, wenn er den Ball fangen würde. Der andere Punkt, dass ich da nicht glaube, dass er ein guter Passcatcher wird und deswegen war ich ja sowieso schon ein bisschen niedriger bei ihm und da habe ich halt so meine Bedenken.
Aber der wie viel schlechtere Passcatcher ist er als Jonathan Taylor? So, und also Jonathan Walker Taylor, Walker hat genug Receptions bekommen, das sind jetzt sicherlich keine Wheel Routes, 30 Yards das Feld runter, so, das will ich gar nicht sagen und ich gebe dir recht, aber nichtsdestotrotz, er kriegt ja Passing Work, er hat ich glaube 35 Targets gehabt in wirklich, er hat ja wirklich nur, wo er signifikante Snaps gesehen hat, das waren 7 Spiele, so, und die anderen Spiele, da hat er niemals über 36% der Snaps gesehen, weil er halt eben Rookie war, und der hat ja, wenn er auf dem Feld stand, eigentlich auch die Targets gesehen, also das muss man ja schon auch sagen, da ist er gar nicht so viel, wenn man mal wirklich die Spiele sieht, wo er auch einen Spielanteil hatte, gar nicht so weit hinter Etienne beispielsweise, auch wenn Etiennes Targets besser sind, ne, das ist schon, muss man schon einordnen, aber er wird ja getargetet, so, und er ist halt on pace, so, wenn du das auf die Saison siehst, sicherlich für 50, 60 Targets, also wenn man alle Spiele wirklich als Fulltime-Starter dann eben auch sieht, nicht diese Rookie-Anlaufphase, so, und dann muss man schon sagen, ist das halt auch ähnlich wie bei Taylor, und ich weiß nicht, warum man Taylor dann noch über ihm haben kann, wenn der 2 Jahre älter ist. Es ist im Prinzip der gleiche Running Back, so, also Fantasy sich ganz hart gesprochen.
Ich glaube ihn deutlich besser, das ist das eine, und Kenneth Walker hat 0,8 Yards per Route Run. Das hat nichts mit seiner Slow Rookie benannter Seitenlinie zu tun, sondern das ist halt einfach ineffizient, wenn er eine Route läuft. Und das, ich glaube, dass Geno Smith ihn da nicht zurückhält, sagen wir mal so. Aber nicht das, also ich habe ja Taylor da nicht oben, weil mir sein Receiving gefällt, sondern weil ich keine bessere Alternative habe im Moment. Und finde ja auch, wir sind mit Taylor dieses Jahr genau deswegen auf die Schnauze gefallen, weil der dann den Floor nicht mehr so liefert, ein richtig guter Running Back zu bleiben, auch wenn die Offense nicht so richtig gut ist. Ich habe Walker in meinem zweiten Tier und ich habe ihn jetzt auf der 7 als letzten Spieler meinem zweiten Tier, könnte ihn aber auch echt relativ schmerzhaft, ich könnte ihn auch auf die 4 stellen, ganz ehrlich, ich finde es da sehr eng. Und ich habe da halt mehr Wert aufs Pass-Catching dann gelegt. Ob das dann konsequent ist, Jonathan Taylor im ersten Tier an die 1 zu stellen, ja, kann man diskutieren, könnte da auch auf die 3 sein. Da bin ich jetzt relativ leidenschaftslos.
Ja, die Frage ist halt, glaube ich, wie viel du Alter gewichtest, so auch natürlich. Ja. Weil, wie gesagt, Walker ist halt mindestens 2 Jahre jünger als alle anderen. Eher sehr viel jünger noch als andere, die da jetzt wahrscheinlich noch kommen gleich. Und dann, wie gesagt, das muss man halt auch, gerade bei Running Backs, wir haben es jetzt ja häufig genug gesehen, wenn sie älter werden, wird es halt auch oft ganz schnell hässlich. Und dementsprechend, wie gesagt, das denke ich, muss man hier auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben.
Man muss dazu sagen, Kenneth Walker ist der letzte Running Back im Prinzip, für den ich einen First-Round-Pick ausgeben will. Sobald wir
auf die 4
kommen. Ja, genau, so dafür, ich kriege ihn eh nicht. Es spielt eh keine Rolle, ob ich ihn jetzt an der 4 oder an der 7 ranke. Das ist auch nicht der Punkt, sondern man sieht halt, finde ich, also er ist jünger, gebe ich dir komplett recht. Das muss man auch berücksichtigen. Aber was bringt mir das, wenn er nächstes Jahr 15 Points per Game macht? Bringt mir das nichts.
Ja, gut. Aber ich habe lieber einen 22-jährigen Running Back, der 15 Punkte pro Spiel macht, als einen 26-jährigen, der 15 Punkte pro Spiel macht.
Genau. Das stimmt.
Wir müssen ja nicht darüber reden, es ist ja vielleicht nochmal was anderes, zu sagen, ob Kenneth Walker für mich an Rank 2 im Running Back Ranking eher ein Buy oder ein Sell ist. Ne? Das ist ja die Kehrseite der Medaille. Und wenn du jetzt sagst, zu dem Preis verkaufe ich ihm, dann sage ich ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist auch richtig. Ja. Also so ist es nicht, aber wie gesagt, ich glaube schon, dass da vom Wert her
im Großen und Ganzen unglaublich schwer ist es, vorne die Running Backs zu ranken, weil es wirklich, es ist so krass, weil es gibt keinen mehr, an dem man keinen Makel findet. Also den jeder mag im Prinzip so. Ja. Du findest überall die Probleme. Die triefen wirklich überall und es wird so Zeit, dass Bijan reinkommt, weil der ist dann einfach wieder so erstmal perfekt.
Ja, die ganze Running Back Klasse wird Zeit. Ja. Also ich glaube, mich würde es halt nicht wundern, wenn wir nach dem Draft irgendwie 3-4 Running Backs in der Top 12 haben aus dem Draft.
Ja. Ja,
so, das würde mich halt gar nicht schocken. Also ich glaube sogar, dass sogar noch Potenzial tatsächlich für mehr ist. Ja. Gut, wir werden einige wieder buryen in irgendwelchen scheiß Landing-Spots und so, das ist natürlich auch klar, aber grundsätzlich erstmal vom Gefühl her, auch bei der Running-Back-Klasse, wenn wir nachher wieder 4 Stück daraus in den Top 12 ranken, wie gesagt, es würde mich halt gar nicht wundern.
Mich auch überhaupt nicht. Genau, das zu Kenneth Walker. Ich würde sagen, bei dir war dann Etienne die 4. Wie sieht denn dein weiteres zweites Tier dann aus hinter Etienne?
Genau, das umfasst eben 3 Spieler. Etienne ist quasi die 4, dann CMC ist die 5 und Saquon ist die 6.
Jo, verstanden. Mein zweites Tier dann eben an der 7 hinten kommt Kenneth Walker als Abschluss. Davor an der 4 DeAndre Swift, 5 Saquon Barkley und 6 CMC.
Ja.
Und ja, kannst dir vorstellen, wie schwer es mir auch gefallen ist, DeAndre Swift da vorne zu ranken. Auch das tut echt weh.
Ja.
Jetzt hat die Woche, dieses Wochenende hat gut getan. Er war usage-wise einfach auch der Running Back 1 der Lions, was auch immer das wert ist, aber zumindest mal wieder mehr Rush Attempts, mehr Long Down and Distance Work, 2-Minute Offense, Short Down and Distance, wie Jamal. Das war einfach gut, mal zu sehen. Ja. Und das brauchen wir auch für den Wert natürlich.
Sie haben ihm den einen Goal-Line-Carry gegeben und ich dachte nur, wenn er ihn jetzt nicht reinläuft, dann wird er nie wieder einen Goal-Line-Carry sehen. Aber er hat es ja dann doch glücklicherweise für ihn geschafft. Das habe ich nur gedacht, wenn er den jetzt verkackt, dann hat er echt ein Problem. Dann wird er nie wieder einen Touchdown erzielen, außer er haust den aus 50 Yards oder so. Ja.
Oder die Lions nähern sich da 20 Jamal Williams, stretcht schon mal alles raus.
Ja, genau.
das war natürlich schon, ich meine, DeAndre Swift, wir könnten über eine Monster-Saison sprechen dieses Jahr, hätte er diese Usage da, diese random Usage an der 1, ich weiß nicht, wie viele Touchdowns hat Jamal Williams jetzt von der 1 gemacht dieses Jahr?
Ja, ich weiß nicht, 8? Von der 1, aber ich glaube, der insgesamt auch, ich weiß gar nicht, wie viel hat er jetzt mittlerweile?
14, glaube ich, 14 und davon irgendwie, also fast alles von der 1, also ich glaube 8 von der 1 und dann irgendwie noch 2 von der 2-Yard-Line, so völlig, man könnte sagen, man darf nicht davon ausgehen, dass es nächstes Jahr so weitergeht. 14 Touchdowns sind, ja.
Ja, ja, Regression incoming, kann man da nur sagen. ja. Aber nichtsdestotrotz, man muss das halt sehen und deswegen habe ich halt Swift auch runtergerankt bei mir. Ich habe den dann quasi, das bei mir der erste im nächsten Tier, also quasi meine 7 ist er. Ja, Man muss das ernst nehmen. Also Jamal Williams wird nicht weggehen. Da können wir jetzt ziemlich sicher sein. Ich sag mal, Coaches schätzen das wert, wenn du konstant den Ball von der 1 reinläufst. Also das ist ja auch nicht, man sagt das immer so, das kann jeder, aber ich glaube einfach, das ist auch schon auch den Skill da. Ist auch ein gewisser Skill, der da einfach mit bei ist. Ja. Und also ich als Coach will auch Jamal Williams den Ball an der 1 geben und nicht Swift. So, das ist einfach jetzt eben die Sache, die Rolle hat er sich erarbeitet und das tut für Swift natürlich weh. Für ihn ist es schön zu sehen, dass er wohl wieder fit ist jetzt insgesamt, das ist gut und er hat natürlich Potenzial. Klar, wenn Jamal Williams beispielsweise ausfällt, ist es natürlich für ihn dann kann man auch sehen, okay, er ist wieder Running Back 1 quasi. Für die Wochen, wo Jamal Williams nicht da ist, aber sonst ja, fehlt halt so ein bisschen eben das Ceiling durch die Touchdowns, die er nicht bekommt.
Ich würde da nicht, ich weiß nicht, wie oft kommt das jetzt noch vor, dass sie in der 1- und 2-Yard-Line irgendwie sind? Das ist schon unglaubliches Glück auch für Jamal Williams.
Ja,
und
klar.
Wenn sich Amon-Ra St. Brown, wie oft ist der da in der 1 schon getackelt
worden? Ja, Wahnsinn.
Der macht ja schon viele Touchdowns, aber das könnten ja auch noch 5 mehr sein, wenn er da nicht random mal da in der 1 runtergehen würde. Ne? Also, ja. Ist ja, also ich glaube, klar, DeAndre Swift rank ich halt hier an der 4 einfach auch für seine nach wie vor vorhandene Upside im Receiving-Game. Da ist er einfach gut. Die Lions-Coaches mögen ihn auch, glaube ich. Er steht dann oft mal für Two-Point-Conversions am Feld und so, also schon für wichtige Plays. Und nachdem das nie weg war, habe ich daran auch weiter geglaubt. Und jetzt hoffen wir mal, dass Usage rechtzeitig für die Fantasy-Playoffs auch tatsächlich besser wird und er dann auch wieder im Consensus so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Ich bin mal gespannt.
Ja. Saquon Barkley, bleibt er bei den Giants? Oder was passiert da? Das ist, finde ich, richtig spannend eigentlich. Also, ja. So,
kannst du ja nicht beantworten, ehrlich gesagt. Das ist, finde ich, unmöglich zu predikten.
Saquon Barkley nach Miami.
Boah, das wäre sexy. Das wäre sexy.
Das wäre schon gut, ja.
Junge. Dann ist aber Tour-Season.
Saquon Barkley nach Carolina. Ja.
Ja gut, wenn dann Bryce Young da auch ist, dann ist es
ja
auch
gut.
Nee, bin gespannt, keine Ahnung. Ist, glaube ich, schwer zu sagen, aber Saquon ist relativ Landing-Spot-proven, würde ich mal sagen, nachdem er auch bei den Giants eine gute Saison spielt, oder?
Ja, es ist schon so im unteren Drittel vom Landing Spot, wobei die Offense natürlich ganz okay war dieses Jahr soweit, also zumindest im ersten Teil der Saison, aber ja, mutmaßlich kann er sich eher verbessern. Natürlich Houston oder sowas wäre natürlich ein GAU, aber aber glaube ich mal nicht, dass die jetzt
auch nicht, genau, auch gar keinen Bock, oder?
Nein, und die werden halt auch nicht so viel Geld für einen Running Back hinlegen, nehme ich an. Und ich glaube auch am Ende werden die Giants ihn irgendwie halten, weil er einfach der Franchise-Player da ist. Und sie haben halt einfach keine Waffen. Sie haben nix quasi. Also das wäre schon irgendwie, ich glaube nicht, dass man das auch den Fans verkaufen könnte. Also den gehen zu lassen. Auch wenn Daboll, glaube ich, schon auf einen Running Back verzichten könnte, so, also ihm, glaube ich, Running Backs eher egal sind. Aber ich glaube, als Coach musst du dann auch sagen, okay, scheiße, das ist mein bester offensiver Skill-Position-Player, den lasse ich jetzt nicht einfach so gehen, auch wenn es vielleicht nicht die beste Position ist.
Ja. Kann ich, glaube ich, jetzt erstmal nur zustimmen. Da geht ja schon die Verhandlung so ein bisschen, das Geschache ging ja irgendwie los. Die Giants haben dann so ein bisschen geleakt, man will ihm maximal 12 Millionen pro Jahr zahlen, dann würde man ihn halten wollen. Und ich weiß nicht, wie das jetzt im Saquon-Lager dann ankommt, weil der wird mit Sicherheit eher das CMC-Money wollen, was dann bei 15, 16 liegt. Keine Ahnung. Ich finde das schwer vorherzusagen.
Ja, sollen die halt einfach irgendwie 2 Jahre und richtig Kohle geben. Ich meine, die haben doch glaube ich, auch im Sommer Kohle. Da wird doch einiges auch frei. Und Golladay können sie bestimmt karten.
Ich wollte es gerade sagen. Geht das jetzt dann schon oder ist das noch zu früh?
Das ist jetzt die zweite Saison, oder?
Ich glaube, war das da nicht war? Ein 5-Jahres-Vertrag, Alter?
Ja, wäre jetzt spannend.
4 Jahre 80 oder 5? Nee, 4,80, glaube ich, oder?
Ja, kann sein. Ja, dann meistens.
Also der war auf jeden, der war auf jeden Fall. Nee, 4 Jahre 72. Wir wollen es nicht schlimmer machen, als es ist.
Ja.
Aber ja, wenn man ihn hier cuttet, dann ist es ein Dead Cap von 14,7 Millionen pre-June 1. Post-June 1 7,9 und man nimmt halt noch 6,8 mit. Aber es ist schon heftig.
Ja, gut, aber damit kann man ja, vor allem mit der zweiten Variante kann man ja wahrscheinlich leben.
Ja, ja. Ja, muss man ja fast eigentlich, weil was ich meine, alternativ kostet er dich halt sonst 21 Millionen Cap-Hit. Ich meine, dagegen, wenn du ihn einfach pre-June 1 cuttest, dann sparst du dir immer noch 7 Millionen fast an Cap.
Und das also ist, das ja ist schon No-Brainer. Also, das ist schon ein No-Brainer, ja, wenn du dann vielleicht noch ein bisschen mehr sparen kannst, okay, aber das ist ja 7 Millionen Cap-Space einzusparen, das ist einfach ein No-Brainer, den zu cutten.
Ja.
Da gibt es keine zwei Meinungen. Also.
Würde ich auch so sehen. Gut, genau, das zu Saquon, aber ja, ich meine, Saquon an sich braucht man sonst nicht großartig drum rum, also über ihn reden, glaube ich, ist halt ein mega Running Back und dann kommt es bei Running Backs halt auch auf die Situation an und ja.
Ja, ja, ist halt einfach tatsächlich auch hier, ja.
Das Alter.
Das Alter natürlich, klar, kann ich jetzt bei jedem Spieler darauf hinweisen, er ist immerhin noch keine 26, ist er jetzt erst, wird er erst in der Offseason, ja, das ist zumindest was, ne? Also, ja, und aber er hatte ja dann.
Der sollte noch 2 Jahre im Tank haben, bevor er washed ist, oder?
Ja, wissen wir nie. Wenn wir das voraussehen können, ist immer die Frage. Ich meine, bei Derrick Henry sagen wir seit 3 Jahren, dass er washed ist, endlich mal dieses Jahr, und er ist es nie. Ne?
In der Offseason ist er immer washed.
Ja, natürlich. Saquon hat halt gefühlt auch, also hat ja auch eigentlich gar keine Saison im Tank. Also der hat ja nur sein Rookie-Jahr gespielt, glaube ich. Und sonst war er immer verletzt. Also deswegen, ja, der hat ja eigentlich nicht viel Carries gesehen. Ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Und von daher.
Die ersten 2 Jahre hat er schon gespielt.
Oder die ersten zwei, ja.
Ist, ne? Er ist ja gerade jetzt die Option, ne? Genau.
Ja, also genau, das ist halt. Ja, er hat schon viele Spiele verpasst. Ne? Der hat jetzt quasi, wenn man es mal hochrechnet, dann hat er ja fast knappe zusammen von der Spielanzahl knapp 2 Saisons verpasst.
Saquon Barkley hat letztes Jahr 13 Spiele gemacht.
Ja, der war aber doch grausig auch, ne? Also der kam ja wieder von seinem ACL-Tier. So
ja, und dann
High Ankle Sprain direkt nach. Den hat er dann, ne? Ja. Ja, aber wenn man mal reinguckt in den Gamelog, ein Spiel mit 9% Snaps, eins mit 48, das erste, wo er wiederkam, dann noch eins mit 34, also das ist ja immer das, was dann drinne steht und was dann die Realität ist, ne? Also für mich ist
ein Spiel, wo 9% Snaps. Rushing Yards, also.
Genau, ja.
War keine volle Saison. Also, ich war nur gerade geschockt einfach von dem Fakt, dass er 13 Spiele überhaupt quasi mal am Feld war. Das hätte ich hättest du mich schätzen lassen, hätte ich gesagt 8.
Ja, das geht mir total oft mit so Spielern, die dann immer so in und out sind in der Saison, geht mir das ganz oft so, dass ich auch denke, was, so viele Spiele? Aber ja.
Das Deontay Johnson Special vor 2 Jahren oder wann das war, als er immer im ersten Viertel wieder raus ist.
Ja, boah, da kriegt er, ja. Das, ich glaube, das ist auch dieses, oder das ist auch so ein bisschen das, was bei ihm noch, bei mir auch noch immer nachhängt. Die wird dann nicht mehr los. Die Scheiße. Ja. Nee, aber ja, also Saquon, ja, also die Carry-Anzahl ist halt so gering quasi über seine Karriere, dass da aus der Perspektive auf jeden Fall noch was im Tank sein sollte.
Noch keine 1000 Carries. Würde mich mal interessieren, was jetzt ein Derrick Henry hat. Kann ich jetzt gerade nicht on hand. Ist jetzt auch nicht super entscheidend, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch diese Studie, die sagt, ab 1500 bauen die meisten ab. Aber ich meine, das korreliert halt auch megamäßig mit Alter. Ne? Das ist halt auch klar.
Ich glaube, es ist Zufall, tatsächlich.
Ich glaube auch.
Das kann ich mir nicht anders. Also ich glaube einfach, das ist ja auch. Das ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich, glaube ich, einfacher. Und ich glaube einfach, Henry hat, also ich habe es gerade mal überschlagen, so rund 1700.
Ja.
Also, ne, das ist einfach mal doppelt so viel wie Saquon.
Ja.
Und deshalb, also ich glaube einfach, es liegt auch viel dran. Wie macht dein Körper mit? Ich meine, Todd Gurley beispielsweise, wo einfach die Knie ist, aufgrund von Arthritis oder sowas nicht mehr mitmachen. Das ist halt auch Pech. wenn man, das hat ja nichts damit zu tun, dass er jetzt die Workload als Running Back gesehen hat. Das ist halt einfach, einfach Pech, dass du diese Krankheit dann hast, ne?
Ja, klar. Also, gibt's ja gar keine Frage.
Ja.
Und sind wir mal ehrlich, wie viel Carries hatte LaDainian Tomlinson? Ich hab keine Ahnung. Ja. Also, das waren ein paar mehr mit Sicherheit. Und ja. Haben wir hier, Moment, da Rushes. Was schätzt du?
Keine Ahnung, 2.500.
3.174. Boah. ja, Wahnsinn, oder?
Also,
das ist Derrick, mal eine Nummer, ey.
Derrick Henry hat noch 6 Saisons im Tank.
Ich meine, da kommen hier noch 624 Receptions drauf, ne? Also, ja. Schau mal, wie viele Touches der Mann hatte. Das
die stellen sich auch alle an heutzutage.
Ja, echt so. Ey, knapp, da muss man knapp 4000 Touches machen und dann, dann
können wir uns so unterhalten.
Genau, echt Wahnsinn. Naja, gut, okay, so viel zu Saquon. Also, Jungs, es ist immer so, Running Backs sind injury prone, bis sie es auf einmal nicht mehr sind und sind nicht injury gefährdet, bis sie es auf einmal sind. Und deswegen sollte man da nicht, ist viel Neues dabei, ist viel Zufall. Wir werden das hier in den Rankings dann eben entsprechend auch nicht zu sehr berücksichtigen, weil es von Jahr zu Jahr eben anders ist.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Gut.
CMC, habe ich auf der 6, hattest du auf der 5, glaube ich, oder?
Yep.
Ja. Gut, braucht man da irgendwie großartig was dazu sagen, außer hat halt League-Winning-Upside und dafür ist er halt älter und deswegen hat man ihn da.
Genau. Ja, ja. Reicht. Also ich glaube, zu CMC ist alles gesagt. Alter kickt halt rein, weswegen man ihn runterrankt.
Ich habe auf der 8 mein drittes Tier, das kann ich mal kurz nennen, Austin Eckler auf der 8, auf der 9 Josh Jacobs, auf der 10 Javonte Williams und ich muss sagen, Austin Eckler ist ein Jahr älter als CMC. Warum ist CMC überhaupt noch im oberen Tier? Könnte man schon fragen, finde ich.
Ja, das ist ja eben eigentlich genau die Debatte. Ich meine, du hast das vorhin ja gefragt, warum willst du einen Running Back mit 15 Punkten pro Spiel haben? Ne, so ungefähr. Ja, ja. Und das ist ja genau der Punkt eigentlich. Das sind halt die Spieler, auch wenn sie nur eine kürzere Lebensdauer mutmaßlich haben, die dir aber dann die Liga gewinnen können in den ein, zwei Jahren, die sie noch da sind und gut sind. Und deshalb müssen wir sie wahrscheinlich auch so weit oben sehen.
Genau, aber oder dann andersrum, warum ist Austin Eckler nicht für uns dabei? Denn der ist dieses Jahr ein absoluter League-Winner. Und können wir überhaupt predikten, dass Austin Eckler weniger noch in seiner Karriere macht als jetzt ein CMC zum Beispiel?
Wahrscheinlich nein, nicht. Können wir nicht. Aber also für mich ist es halt da wirklich auch noch eine Altersgeschichte, einfach die Logik quasi, dass mit dem Alter irgendwann Feierabend ist, wenn wir für Running Backs irgendwie so 28, 29 als ich sag mal, Klippe sehen, spätestens, eigentlich schon eher, aber wir sagen mal einfach, das ist so ungefähr die Klippe und dann ist Eckler halt noch eine Saison näher dran als zum Beispiel CMC oder Barkley und dementsprechend finde ich es fair, ihn dann auch ein Tier tiefer zu ranken.
Wie sieht denn dein drittes Tier aus?
Mein drittes Tier sieht aus, also Swift war mein erster in dem dritten Tier auf der 7, dann kommt auf der 8 Javonte Williams, auf der 9 eben Austin Eckler und auf der 10 Ramondre Stevenson.
Ja, habe ich mir fast gedacht. Der kommt dann auch bei mir bald vielleicht einmal kurz. Gut, Austin Eckler ist auch klar. Ich meine, den haben wir da oben, weil er halt ein League-Winner ist und weil er punktet wie verrückt, aber er ist halt alt und deswegen nicht noch höher. Javonte Williams, bei mir auf der 10, bei dir auf der 8, glaube ich, war es und beide im dritten Tier. Ich meine, ist halt scheiße, dass er sich verletzt hat. Ist halt wirklich richtig scheiße. Natürlich. Könnte im ersten Tier sein, glaube ich, für uns beide. Hatte seine Workload und jetzt ist halt die Frage, wie fit kommt er zurück, ne?
Richtig. Genau. Das ist die einzige Frage. Also, ich glaube, wenn er fit geblieben wäre, dann wäre er auch im ersten Tier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn denn was Offense Trash ist, aber er hat dem ja auch noch ein ganz anderes Element gegeben. Und wenn man die Running Backs da jetzt so sieht in denn was Offense, die sind halt auch keine Hilfe. Ne? Die sind eher.
so sagen. Ne?
Ja, also ich sag mal, ob die jetzt da sind oder nicht, ob Latavius Murray seinen alten Kadaver noch übers Feld schiebt da oder Da kannst du auch einen alten Sack mit Reifen dran hinstellen. Das ist, ja, das ist das Gleiche.
Letztes Mal.
Ja, ne, also da hätte man auch vielleicht Ledenin Tomlinson nochmal fragen können, ob er nochmal Zeit hat. Ja. Das ist ungefähr, ne, der wäre wahrscheinlich noch besser. Aber ja, ne, das ist eben, und Javonte Williams ist natürlich ein Spieler, der ein guter Running Back ist. Ich glaube, das steht außer Frage. Und ja, das zu hoffen einfach, dass er gesund wiederkommt, dass er früh genug wiederkommt und dann der Denver Offense eben eine gewisse Spritzigkeit verleiht, weil ich glaube, wir müssen über das Run-Game kommen jetzt.
Ja, also mit Spritzigkeit hat es ansonsten im Moment nicht viel zu tun. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, ist halt auch erst 22,6 Jahre alt, auch das nochmal positiv, und ja, genau. Natürlich trotzdem einer der absoluten Verlierer seit dem letzten Offseason, seit dem Offseason-Ranking, position-wise, aber dafür kann er wenig. Vielleicht einmal kurz meine neuen Josh Jacobs, den habe ich da ehrlicherweise hingerankt, weil ich einfach aufgebe, ihn abzuschreiben jetzt. Ich habe es jetzt eingesehen, ich lasse es jetzt einfach, weil im Prinzip, ganz ehrlich, er scored eh wie verrückt jetzt im Moment dieses Jahr. Dann habe ich gedacht, gut, okay, allein dafür ist er schon mal gut. Ja, er ist ein besserer Receiver dieses Jahr, als ich es ihm zugetraut hätte. Da definitiv, wo auch immer das jetzt auf einmal herkommt, das ist auf jeden Fall stark. Und ja, er ist halt auch erst 24,8 Jahre alt, also noch unter 25. Er ist eben ein Jahr jünger als ein Saquon zum Beispiel. Keine Ahnung, ich glaube, dass er sich auf jeden Fall einiges an Geld erspielt im Moment, und ich denke, dass er einen Vertrag bekommt als Starter für die nächsten 2 Jahre, und das reicht mir erstmal so als Running Back, und wie gesagt, ich denke, er ist gut genug, und irgendwo muss man bei ihm vielleicht auch langsam mal sagen, ich weiß, Points per Game mäßig war es jetzt nie through the roof bis zu diesem Jahr, aber trotzdem, er hat schon mehrere Finishes in den Top 8 auf jeden Fall gehabt, in Total Points, und ja, er ist halt einfach einer, der echt wenig mit Verletzungen zu kämpfen hatte, bisher immer eine Workload handeln konnte, und das heißt auch was. Daher, ja, ich gebe mich geschlagen, Mr. Jacobs, und er ist unfassbare 17 Spots nach oben gerutscht bei mir.
Ja, bei mir ist er, also kommt, ist er der erste im nächsten Tier tatsächlich. Mhm. Man kann auch einen Case dafür machen, den hier noch ins Tier reinzustecken, finde ich auch durchaus fair. Bei mir ist er, jetzt die 11 und ist um 10 Spots geklettert immerhin. Ja, also der wird irgendwo starten nächstes Jahr, da bin ich mir auch ziemlich sicher, und wird auch einen guten Vertrag bekommen. Und ja, er ist seit seinem Rookie-Jahr immer ein Running Back 1 gewesen, in Total Points natürlich fairerweise. Aber das heißt auch, er hat eigentlich immer gespielt. Ne? Also der hat die Jahre vorher auch jeweils 15 Spiele gemacht. Das ist, muss man auch respektieren. Also ist immer nicht injury prone. Und er spielt einfach gut, ne? Der spielt einfach wirklich gut, ist jung genug, und wahrscheinlich müsste man ihn sogar noch ein bisschen höher reinstufen. Da gebe ich dir absolut recht. Also, ob man ihn mag oder nicht, ist halt die andere Sache. Und in der Vergangenheit hat sich das auch bei ihm immer schlechter angefühlt, als das Finish letztlich war.
Ja, weil er halt pro Spiel nicht so. Er hat halt nie diese Saison gehabt, wie er sie jetzt auf einmal hat, wo er mit den Top 5 Running, mit diesen League-Winner-Running-Backs mitkam. Ja. Sondern er war halt immer so der, den lässt es spielen, und der hat dann wöchentlich sein Running-Back 12 Finish. Jede Woche. Ja. Und das war das. Warum scorst du nicht mal 30 Punkte?
Ja, man kann für ihn wahrscheinlich hoffen, dass er bei den Raiders einfach bleibt. Ne? Also würde ich jetzt so als Jacobs-Owner einfach irgendwie drauf hoffen.
Ja.
Weil ich glaube, die mögen ihn schon und geben ihm halt auch die Load, und ja, immer gespannt, was da so bei rauskommt. Aber ja, das ist Jacobs, kann man auf jeden Fall einen fairen Case für machen, ihn hier zu sehen.
Ja, dann, du hast deinen anderen Spieler schon genannt, der ist bei mir wiederum der erste im nächsten Tier, Ramondre Stevenson.
Ja.
Hat, würde ich sagen, den most impactful Sprung gemacht, value-wise, vom letzten Ranking zu diesem. Der ist nämlich, also bei mir ist er um 26 Spots geklettert und um ganze, ja, doch immerhin 4 Tiers. Und das ist schon eine Menge.
Ja, bei mir, ich habe ihn tatsächlich.
Ja?
Ich habe ihn tatsächlich sogar gehabt, das sehe ich jetzt erst. Also ich habe ihn tatsächlich auf der 49, nee, das kann ja nicht, 48 Boah. Gehabt.
Ich weiß ich gar nicht, warum. 37. Du warst doch immer der große Ramondre-Fan, hey.
Ja, ist auch recht so. Dann habe ich ihn abgeschrieben. Jedenfalls habe ich ihn jetzt natürlich krachend zurückgerankt. Also das ist auf jeden Fall auch mein höchster Sprung. Da so viel kann man schon sagen.
Phil wrote him off, he didn't write back.
Ja, genau. Ja, genau. Also, nee, Fair hat mich Lügen gestraft und ja, Stevenson spielt schon eine coole Rolle einfach in der New England Offense. Damien Harris wird nach dem Jahr Damien Harris wird nach dem Jahr weg sein. Die resignen den nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden mit Sicherheit jemanden draften, aber später nehme ich an. Und dann wird Stevenson da irgendwie, ich sag mal, die werden ihm nie die volle Load geben, aber ich sag mal, wenn die Rolle so wie dieses Jahr ist, das wird ja schon reichen.
Wenn ich wüsste, dass seine Rolle nächstes Jahr ist wie dieses Jahr, wäre bei mir im zweiten Tier. Dann würde ich ihn zu Kenneth Walker ranken.
Ja, das.
Aber der Nummer traue ich nicht, er war ein Viertrunden-Pick. Wir kennen die Geschichte, wie das dann immer so läuft und so. Und
ja, und New England kann man einfach auch nicht trauen. Ja.
Null. Kann man nicht über den Weg trauen. Und das ist das einzige Problem, warum ich schon, ich hatte Ramondre einmal, da habe ich ihn ja für Russ weggegeben. Mal sehen, wie das läuft. Ich bin auch nicht mehr so selbstbewusst, was das angeht, aber in der Superflex muss man vielleicht auch mal Deals tun, die in dem Moment wehtun, um langfristig auch einen Gewinn mitzunehmen. Aber wie gesagt, das ist halt, mal schauen. Ich halte ihn für einen richtig guten Running Back auf jeden Fall mittlerweile. Das muss ich schon sagen.
Ja, könnte die New England Offense könnte mal ein bisschen besser sein, dass er nochmal mehr Touchdowns macht irgendwie. Ja. So, das ist so ein bisschen, wenn du ihn hast, ist das so ein bisschen, er hat ja immer die Targets und die Catches, das ist ja brutal, also wirklich.
Nummer 3 nach Catches dieses Jahr, also unter den Running Backs.
Absolut Wahnsinn, ne? Der hat, wie viele Targets hat er schon? Das muss ja brutal sein.
Targets.
67 Targets. Nach zwei Drittel der Saison.
56 Receptions. Das ist unglaublich. Ja, aber Target Share 19,3%. 19,3%.
Das ist Elite. Also das ist schon echt Wahnsinn. Ja, genau, das ist halt eben, und wenn man sich New England-Spiele anguckt, dann weiß man warum. Die haben halt keinen Receiver und müssen halt schnell den Pass, kurz den Dump-Off nehmen und dementsprechend profitiert Ramondre halt davon. Man muss schon gucken, das kann sich auch anders entwickeln. Also die haben halt auch wenig Ideen in der Offense und wenn sie jetzt vielleicht einen guten Receiver draften oder eben einen Committee-Back irgendwie signen, was ich nicht glaube, oder draften eher, dann kann sich das ein bisschen regressieren, die Rolle regressiert ein bisschen. Aber er spielt halt die James-White-Rolle und beziehungsweise im Moment spielt er eigentlich die eine Rolle, die es eigentlich so noch nie gab in der Patriots Offense. Das ist ja eben der Fall, aber gut, er hat halt auch gar keine Konkurrenz. Alle sind entweder verletzt oder Trash und dementsprechend, ja, wie gesagt, ich vertraue der Nummer auch nicht zu 100%, deswegen habe ich ihn auch ein bisschen tiefer gerankt, als ich ihn eigentlich vom Gefühl her hätte, aber wie gesagt, ich glaube, die 10 ist trotzdem noch ein guter Spot für ihn.
Target Share unter den Running Backs, ich lese mal kurz vor, Christian McCaffrey 22,2%, Austin Eckler 21,5%, Alvin Kamara 19,8% und dann Ramondre Stevenson 19,3%.
Ja,
Vonta Williams 17,5%, da tut nochmal weh.
Ja, boah, ey. Also, wenn ich meine Teams dieses Jahr sehe und ich scroll da durch und sehe auf der IA irgendwie Breeze, Javonte und
Trey Lance, Alter. Oh.
Ja, und die ganzen, also die ganzen, gerade wenn du so diese Running Backs und jetzt auch noch Kenneth Walker, ich hab glaube ich ein Team, da habe ich alle drei auf der IA gerade und also ich bin in der Liga bin ich immer noch Erster, aber das ist trotzdem so, wo du denkst, so was könnte sein, ne? Also, ja, Wahnsinn.
Das tut echt weh. Das tut wirklich weh. Genau, gut. Dann habe ich, ich habe noch mehr in meinem vierten Tier. Ich glaube, wir haben alle jetzt vom dritten Tier durch von uns beiden, genau. Ja. Und dann das vierte Tier, das geht bei mir jetzt. Und wir können jetzt wirklich einen Zahn zulegen, glaube ich, auch bei den einzelnen Spielern. Under 12, Najee Harris, 13, Nick Chubb, 14, Joe Mixon, 15, Derrick Henry, 16, Rashad White, 17, Aaron Jones, 18, Alvin Kamara, 19, Dalvin Cook und 20, Damian Pierce. Wie viele hast du denn im nächsten Tier noch zusammengewurstet? Hast du hier früher schon den Tierbreak gemacht?
Nee, bei mir ist es auch so, ich habe also Jacobs, wie gesagt, an der 11, Mixon 12, Najee 13, Pierce 14, Henry 15, Kamara 16, Chubb 17, Dalvin 18.
Kamara nicht drin?
Doch, Kamara ist die
16. Ach so, sorry.
Ja, ja.
Der ist mir jetzt doch gerutscht. Okay. Nee, das heißt im Prinzip die ganzen Oldies but Goldies. Ich denke, da erübrigt sich die Diskussion ziemlich, warum man die da hat. Also sagen wir mal, Nick Chubb, Joe Mixon, Derrick Henry, Evan Kamara, Dalvin Cook hat man alle wegen des Scorings. Aaron Jones habe ich hier noch drin. Du hast den, glaube ich, schon nicht mehr drin, oder?
Nee, genau.
Ja, verstehe ich. Würde ich ehrlich gesagt, würde ich es jetzt machen? Nach dem Eindruck, jetzt noch eine Verletzung und so. Jetzt habe ich den Eindruck, er macht diese Saison nicht mal mehr die Punkte. Ich glaube, ich würde ihn auch runterranken ins nächste Tier.
Ja.
Aber das sind halt die, da hoffst du, dass sie dich halt nochmal zum Sieg, zur Championship tragen, wenn sie gute Wochen in den Playoffs haben.
Ja, genau. Also ich glaube, hier die Spieler sind eigentlich alle, es sind genau die ganzen Alten, die scoren. Plus Najee, wo man noch so ein bisschen Hoffnung hat, weil er Volume bekommt, weil er ein First-Round-Pick war und jetzt auch zuletzt wieder ein bisschen vielversprechender gespielt hat. Ja. Und Damian Pierce, ne? War der bei dir eigentlich drin?
Ja, ne? Ja. Ganz am Schluss zwar dieses Tiers, aber ich habe mich schwer getan, das zu ranken, kann man eh kaum machen. Man könnte erst die Jungen, dann die Alten machen, aber dann dachte ich mir wieder, hey, irgendwo wahrscheinlich würde ich Damian Pierce zum Beispiel schon abgeben für so einen League-Winner. Also,
es ist ja einfach jetzt hier auch so ein bisschen Marktpreisbestimmung, finde ich. Es ist situationsbedingt. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin Contender, dann möchte ich wahrscheinlich auch lieber einen Derrick Henry als einen Damian Pierce haben. Wenn ich sage, ich bin Rebuilder, dann verkaufe ich je beide. Also so. Das ist eben die Sache. Aber bei Pierce kann man ja durchaus auch daran glauben, dass er vielleicht noch 2-3 Jahre vor sich hat, ne, die auch produktiv sein könnten. Weil Houston kann auch nicht schlechter werden, als sie sind eigentlich. Dementsprechend jetzt kommt zumindest Davis Mills zurück, ne? Er spielt ja wieder am Wochenende.
Ah, spielt er wieder, okay.
Ja, haben sie heute verkündet, habe ich irgendwie in der Push gehabt. Das ist für Pierce auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Also Mills war doch noch eine Stufe über Kyle Allen. Überraschung.
Überraschung, das stimmt. Das ist so. Ja, bei Pierce, wie gesagt, ich glaube, man merkt es dann jetzt auf einmal wieder, wie es war jetzt bestimmt, ich kann es jetzt nicht sagen, ich habe ihn ja nicht gehabt, aber ich glaube, es war deutlich einfacher, ihn so nach Woche, also da so vor seiner Bye oder um seine Bye rum zu verkaufen, von mir aus noch nach Woche 8, whatever, dann hast du mal so ein paar Wochen ohne Touchdown, dann macht er halt 14, 12, 4, 12 Punkte und dann plötzlich will ihn wahrscheinlich jetzt keiner mehr haben. So, oder ist nicht mehr so heiß drauf. Und das ist das, was so weh tut. Und ich glaube, jetzt kriegst du keinen 23 First mehr für ihn.
Nein. Das Ding ist durch, glaube ich auch. Also für den Moment jedenfalls. Wenn der jetzt nächste Woche wieder 2 Touchdowns reinläuft, dann wieder. Das ist ganz klar. Aber wir müssen wirklich drauf gucken. Er hatte dann von Woche 3 bis 5 diesen Stretch, wo er Running Back 10, Running Back 5 und Running Back 11 war. Und war halt eben der Zeitpunkt. Da waren alle heiß auf ihn und da hat man eben das Ding gehabt. Und hier seitdem sieht es halt eher ein bisschen mickriger aus und dementsprechend wie gesagt, es kann jetzt nochmal gut laufen für den Rest der Saison, aber wenn man ihn verkaufen wollte, dann war der Zeitpunkt halt. Na, jetzt muss man sich wahrscheinlich mit weniger zurechtfinden, weil es auch der Markt einfach kleiner ist, ne? Du hast weniger Teams, die noch einen 23 First haben, in ihn investieren wollen, die Playoffs-Teams stehen fest, deswegen, also den wirst du jetzt nicht mehr so einfach los. Aber genau, haben wir auch ja gesagt. Ne?
Absolut, absolut, absolut. Was mich ein bisschen wundert, einen Spieler habe ich hier drin, den hattest du auf jeden Fall nicht drin, wenn ich mich jetzt nicht total überhört habe. Das ist Rashad White. Und ja, da finde ich schon interessant. Also den finde ich, also gefällt mir schon gut.
Ja, verstehe ich einerseits, ja, also bei mir kommt der gleich im nächsten Tier auch, verstehe ich einerseits, Rashad White finde ich auch okay, und wir hatten die Diskussion ja auch schon in den vergangenen Wochen. Ich bekomme halt bei Rashad White, er ist gut, aber ich bekomme so ein bisschen die AJ Dillon Vibes. So, man sieht eigentlich, dass er nicht schlecht ist, und glaube ich auch, wenn er das Backfield alleine bekäme, ein guter Running Back wäre, aber Leonard Fournette ist halt da und die Frage ist halt, wie lange noch, ne? Also so, wenn sie in den Rebuild gehen, die Bucks, dann können sie auch ihn cutten, Fournette, aber die Frage ist halt, wie gut ist White dann halt noch, ne? Wenn du nicht den Brady hast, der dir da den Ball 8-mal pro Spiel um die Ohren knallt.
Ja, das ist so, ja. Ja, so, spannend. Also,
und White ist halt auch alt. Und White ist halt auch alt. Ja. Ne? Das kommt auch noch für mich hinzu. Ja. So, das sind so Punkte, die bei White mich stören. Aber natürlich, also ich sag mal, ist im Moment vielleicht der mit Tony Pollard zusammen der wertvollste Handcuff. Ne? Also, ja, und er hat auch Standalone-Value.
Genau, das definitiv. Ich habe halt White über Pierce zum Beispiel, und
ja,
auch wenn ich das Argument verstehen kann, bei Pierce ist zumindest im Moment noch keiner da. Man kann die Hoffnung haben, dass er wirklich Workhorse einfach in Houston bleibt im nächsten Jahr. Und dann.
Und ich kann, also ich sag mal, für den Moment sehe ich es halt anders, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Aber ich, also es wäre ja kein Wunder, wenn wir zum Start der nächsten Saison, wenn du absolut recht damit hättest, sie cutten Fournette. Aus Cap-Gründen beispielsweise, und White wird Starter, und sie setzen Pierce ein mit ins Backfield, und zack, ist die Situation genau so. Ja. Also das ist nicht völlig abwegig, ne? Also, da bin ich bei dir.
Ich denke, im Großen und Ganzen sind wir bei beiden im Sell-Lager, wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwie. Ich hatte einen Deal in der Liga, White und Brian Robinson zusammengepackt und für den First verkauft. Ich glaube, da sind wir beide so, dass wir sagen, einfach weiter, weil natürlich hat der Spieler viel Upside. Wenn genau das Ding eintritt, was du sagst, dann kann es sein, dass wir über Rashad White auf einmal im dritten Tier hier sprechen, oder dann ist er vielleicht ein Top 5 Running Back irgendwie in Redraft für nächstes Jahr, so, oder kann halt als Top 5 Running Back finishen, sagen wir es mal so. Nicht, dass er sofort so gedraftet wird, aber es kann auch wirklich komplett in die andere Richtung laufen, und dann hast du diesen AJ Dillon-Type gut verkaufen können im Moment, und das wahrscheinlichere Szenario.
Ja, Best Case ist für ihn so, ich sag mal, so eine Stevenson-Saison, wie er sie jetzt hat. Das ist so echt das Best Case-Szenario, und so, das traue ich ihm auch zu, aber wie gesagt, dafür muss halt eben von Net weggehen, und das ist halt eben so ein bisschen zweifelhaft.
Gut, dann würde ich sagen, wir können zum nächsten Tier gehen. Oder war ein Spieler bei dir im Tier, den wir nicht besprochen haben?
Nee, niemand Wichtiges, glaube ich.
Ja, also die Oldies sprechen wir nicht einzeln, weil das ist auch witzlos. Dann haben wir ein fünftes Tier, das beginnt bei mir jetzt an der 21. Bei dir ist, glaube ich, müsste es dann ein Spieler weniger sein oder so.
Bei mir beginnt es an der, was ist denn das? Das ist die 18 müsste es denn sein, ja. Nee, oder die 20, Moment.
Ach so, nee, Aaron Jones.
Die 19. Bei mir ist das ein bisschen hier missverständlich. Ich hab das irgendwie ein bisschen komisch einsortiert, weswegen ich jetzt nicht die 1 auf der 1
habe. Kein Problem. Du musst das nur, das Ranking dann bitte in Schriftform gut abgeben, damit ich hier die Kapitelmarke setzen kann. Das ist wichtig.
Ja,
damit das jeder Hörer dann auf seinem Handy angucken kann. Und wir veröffentlichen es im Discord. Wir geloben hier auch die Besserung, und wir liefern dem Publikum ja, was es will.
Ja, das ist okay.
Dann, also, die Nummer. Ja, dann sag doch du mal dein fünftes Tier runter.
Ja, mein fünftes Tier ist an der 19 Miles Sanders, an der 20 Rashad White, an der 21 Leonard Fournette, An der 22 Aaron Jones, an der 23 James Conner und an der 24 David Montgomery.
Jetzt hast du mich hier auf was gebracht. Mensch, du Mandu, mir ist der gute James Conner durchgerutscht. Der gehört hier natürlich wirklich mit rein, weil der eine schöne Rolle hat in der Cardinals Offense.
Ja, und ich will live on the fly noch mein Tier um einen Spieler erweitern.
Ja, ja.
Und das ist die 25, das ist Tony Pollard.
Ja.
So. Den würde ich hier noch mit ins Tier packen, so wie ich das gerade sehe und drüber nachdenke, ist das für mich eigentlich so sinnvoll.
Gut, ich ziehe mein Tier hier durch. Ich muss Leonard Fournette ein bisschen nach oben rutschen. Den hatte ich aufgrund seiner Hüftverletzung etwas nach unten gerankt, weil ich nicht geglaubt habe, dass er so schnell wieder zurückkommt und dachte, dass er ein bisschen weniger Rolle bekommt. Er ist aber weiterhin gut startbar, daher finde ich, ist es auch wert, ein bisschen weiter oben gerankt zu werden. Mein Tier sieht jetzt wie folgt aus. 21 Tony Pollard, 22 Miles Sanders, 23 James Conner, 24 Leonard Fournette, 25 Khalil Herbert. Und jetzt muss ich doch einen Tierbreak machen. Das geht nicht. Khalil Herbert finde ich noch spannend, ebenso für die Zukunft. Aber da gehört dann doch noch ein bisschen was dazwischen. Ja.
Ja, den habe ich tatsächlich, Khalil Herbert, wo du es witzig, dass du das so erwähnst und dass du ihn so hoch auch hast. Ja. Ich habe den quasi vor der Show, ich hatte den auch erst höher, habe den aber nochmal runtergerankt, weil...
Okay. Ich glaub's doch nicht dran, dass er nächstes Jahr irgendwo der Leading Rusher wird oder so.
Boah, ja, schwer. Also, ich sag mal, es ist möglich, aber wie hoch ist die Chance? Und wenn das so ist, dann ist er halt auch schon 25, ne? Das ist auch unfassbar so. Und was hat das dann alles für einen Wert so, ne? Und er ist für mich jetzt auch, also, das ist auch so ein Buddy halt einfach, ne? Also, ob der da ist oder nicht, ist eben, und der kann halt jederzeit ersetzt werden, so da ohne Probleme.
Ich gebe dir recht, ich schiebe ihn, er ist der Leader meines sechsten Tiers jetzt. Der gehört hier nicht dazu. Das ist wirklich, das ist einfach nicht das Gleiche wie bei Lenny jetzt zum Beispiel oder James Conner, Miles Sanders. Die kannst du jetzt wirklich richtig gut starten. Tony Pollard, glaube ich, auch einfach besser. Ja.
Ja, und ich fand das interessant, ich habe das vor ein paar Tagen irgendwo in einem Podcast gehört nochmal, und weil wir auch immer, also diese Spekulation, wie oft ist dieser Backup-Running-Back wirklich der Starter geworden? Also, wenn man drüber nachdenkt, und das fand ich so, diese Frage fand ich eigentlich so da habe ich auch nochmal so gedacht, ja, boah, wie vielen sind wir immer hinterhergejagt? Ja, der wird Starter und der wird das Backfield übernehmen und so wie so Hunde hinter der Wurst an der Angel, ne? Und am Ende haben sie einfach 9 gedraftet und gesagt, naja, du wirst halt Free Agent, geh woanders als Backup hin, tschüss. Und wir haben 9, ne? Und das ist ja auch die Realität. Also wie viele Fälle gibt es wirklich, wo dann auf einmal der Backup übernommen hat und der hundertprozentige Leadback wurde?
Also nie. Ramondre Stevenson haben wir jetzt so für ein Jahr wegen also Sondersituation. Damian Harris ist auch verletzt.
Genau.
So, ne? Und die Offense ist broken. Ne? Ja, genau. Ja, richtig. Und ansonsten, wenn ich hier so die anderen die ganzen Top 20 Running Backs im Prinzip durchgehe, ist nicht einer dabei.
Genau. Das sind entweder Leute, die wurden eben so hoch gedraftet, sind dann direkt in die Situation gekommen mit ein bisschen Anlaufzeit mehr oder weniger, sind alles Top 3 Runden Picks eigentlich, wenn man mal guckt, Stevenson ist jetzt ein Viertrunden-Pick, Eckler ist undrafted, aber der Rest ist im Prinzip alles in den ersten drei Runden gedraftet worden. Pierce ist auch erster Pick der vierten Runde gewesen.
Zweiter, aber
oder 4-0-2, okay. Ja. So, und alles andere, so sind alles irgendwie alte Running Backs, die mal Starter waren, ne, so Szenarien, natürlich Jones, Conner und so, die dann Starter, aber die waren eigentlich nie so richtig Backups, ne, maximal mal im geteilten Backfield so, aber ja, es ist auch, ich sag mal auch, das ist ja auch hier in dem Tier, Tony Pollard ist ja auch das, er ist halt dieser, er hat schon einen gewissen Wert, das verstehe ich auch, aber ich hätte schon echt Bauchschmerzen, wenn ich Pollard starten muss, wenn Sieg aktiv ist, ne.
Ja. Kann der schon auch richtig reinscheißen.
Ja.
Das ist so. Ja, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Komm, Khalil Herbert ist auch bei mir zu hoch. Das ist echt, eigentlich ist das Bullshit. Eigentlich ist das nur, ah, der sieht aber gut aus. Komm, der wird der, ja. David Montgomery geht weg. Es ist totaler Bullshit. Ich muss ja auch sagen, ist ja auch im Prinzip nicht wirklich ehrlich von, also von mir zu mir selber. Weil gefällt mir irgendwie so dieses, ah, den ranke ich dahin, habe ich ein gutes Gefühl bei, das könnte gut laufen, bla bla. Aber im Prinzip, ich trade ja null für ihn.
Nee, genau.
Nie. Niemals würde ich es tun. Und das ist eigentlich dann Bullshit, ihn so hoch zu ranken.
Genau, und ich glaube einfach, solche Backups, die dann Hype bekommen, wie Herbert, ja. Und du konntest den ja, teilweise, er hat ja gestartet und dann auch mal so eine Zeit lang, wo es dann hieß, oh, hat er die Rolle übernommen. In dem Moment musst du eigentlich, boom, ihn für ein Early Second verkaufen und sagen, boah, da habe ich jetzt meinen Gewinn mitgenommen. Herbert hat dir ja nie irgendwas gekostet. Also, ja. Den hat ja niemand teuer ertradet eigentlich. Den hast du vom Wafer aufgepickt oder spät im Draft, im Rookie-Draft gedraftet oder in irgendeinem Trade als Throw-In gehabt. So, und wenn du dann daraus den Wertgewinn mitnehmen kannst, dann muss man es eigentlich immer machen.
Ja, würde ich auch so sehen. Du kriegst hier vielleicht echt in einem ähnlichen Tier, wenn du Starter brauchst, den Miles Sanders, den würde ich halt dafür auf jeden Fall lieber haben. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, wie du schon sagst, dass das mal irgendwie signifikant was wird, die ist super, super gering.
Ja, der Irrsinn ist halt, und das muss man sich dann immer vor Augen führen, du hättest jetzt einen Khalil Herbert-Typen in der letzten Offseason oder in der letzten, während der letzten Saison weggetradet. Sagen wir mal, AJ Dillon hättest du jetzt für einen Second weggetradet. Ja. Teilweise konnte man für ihn mehr bekommen als einen Second. Ja. Und hast ihn dann im Sommer für Josh Jacobs, weil er ja der Starter der Raiders ist, einfach, du brauchst einen Running Back Buddy, hast du dafür für den Second Josh Jacobs gekauft. Und hast jetzt das ideale Szenario. Natürlich, das ist jetzt super gelaufen, aber na, wen auch immer du gekauft hättest, selbst ein Derrick Henry, wenn du gesagt hättest, okay, ein Jahr Top-End Production für den Second, hättest du wahrscheinlich während des Drafts wohl machen können, hin und wieder. Ne? Und das sind einfach diese Dinger, glaube ich, wo man wirklich auch konsequenter sein muss. Also ich sag mal, ich weiß es ja selber, man sagt, nee, okay, oh, der kann ja bestimmt was werden, der Herbert.
Ja, ja. Ne?
Und, aber es ist eigentlich Unsinn. Es ist eigentlich Unsinn.
Eigentlich ist es Unsinn, ja. Das stimmt. Ich denke, was der einzige Punkt für ihn, der für ihn hier spricht, ich will ihn jetzt nicht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich ihn hinranken soll on the fly, ehrlich gesagt. Jetzt hängt er bei mir an der 25 als Leader des sechsten Tiers. Das Problem ist, jetzt kommt schon, es kommt nur noch Scheiße hier. Es ist wirklich, im Prinzip verkaufe ich ab dem Punkt jeden für einen Second.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ich weiß nicht, wer ist jetzt bei dir, wie sieht jetzt dein, wo sind wir denn bei dir, an welcher Position und wer kommt da, circa, keine Ahnung.
26, also wir sind an Position 26, ich habe es jetzt auch wieder vernünftig auf der Reihe. Ja. wir sind an Position 26 und ich habe jetzt mal J.K. Dobbins an der 26.
Ja, das ist der, den habe ich eher, ich habe ihn an der 33 und da dachte ich mir direkt, hey, ganz ehrlich, wir reden über Khalil Herbert, genau den Fakt, den du gesagt hast, so, wie soll denn der mal was werden? Es gibt diese Fälle nicht. Warum ranke ich den unter einem J.K. Dobbins, der zumindest Second Draft Draft-Kapital hat und vielleicht nächstes Jahr wieder fit ist?
Ja, das ist einfach so ein bisschen die Hoffnung, genau diese Hoffnung. Und J.K. Dobbins ist dann auch, glaube ich, erst 24, ne?
Der ist jetzt erst 24. Der ist jetzt gerade, glaube ich, 24, ja.
So, und wenn er wieder gesund wird über die Offseason, vielleicht spielt er jetzt dieses Jahr noch ein, zwei Spiele oder sowas ein bisschen wieder rein, dass wir sehen, okay, das kann auch nochmal, das kann klappen. Und dann spielt er ein, zwei Jahre noch gute Saisons, spielt er als Running Back 2 und das ist okay. Also mittlerweile zu dem Preis finde ich J.K. Dobbins gar nicht uninteressant, wird vielleicht sogar mal ein, zwei Shares kaufen.
Ja.
Dann habe ich an der 27 James Cook. Das sah witzigerweise auch vor, also ich habe das Ranking gemacht vor ungefähr 3-4 Wochen. Da sah das natürlich auch noch anders aus, da hatte ich ihn noch nicht so weit oben, aber der scheint jetzt auch seinen Fair Share des Buffalo Backfield zu bekommen. Und ja, why not, ne?
Zumindest Second-Round-Draft-Kapital, ne? Das reicht mir hier schon fast, um da eben auch hochzukommen.
Ja, wie gesagt, und sie wollen ihn einsetzen offensichtlich und deswegen muss man das hier auch respektieren. Dann habe ich Brian Robinson, der halt eben eine gewisse Rolle hat im Washington-Backfield. Dann habe ich Ezekiel Elliott an der 29, Antonio Gibson an der 30, Jeff Wilson an der 31 und Khalil Herbert an der 32. Ich würde jetzt hier, na, 33, AJ Dillon würde ich jetzt nochmal mit reinnehmen, dann, ja, um das ja Tier abzuschließen. Ja, den muss ich nochmal reinnehmen. Das würde ich hier gerade nochmal ändern. Ja, genau, das ist mein sechstes Tier.
Boah, Alter, das ist so schwer. Du hast auch Jeff Wilson. Jeff Wilson sehe ich, habe ich auch nicht drin in meinem Ranking. Der gehört hier definitiv dazu, zu denen, die da sind. So einer, den man einfach leicht vergisst, weil er halt irgendwie keinen Name-Value hat.
Einer der witzigsten Running Backs der letzten Jahre. Ja, der war in der Offseason, konntest du für ihn keinen Viertrunden-Pick bekommen. Die letzten drei Offseasons, keinen Viertrunden-Pick. Ja. Und er hatte jedes Jahr einen Wert.
Eine Start.
Der hat eigentlich in San Francisco hat er immer weite Teile der Saison gestartet. Dann jetzt in Miami spielt er eine Rolle. Und wie gesagt, deswegen, ich nehme jetzt Jeff Wilson, der hat mir auch schon die eine oder andere Liga mal gewonnen. Den nehme ich einfach aus Prinzip jetzt mit rein. Der wird in der Offseason wieder kein Viertrunden-Pick wert sein. Na gut, wenn dann Miami die Verlängerung bekommt, vielleicht schon noch, aber dann wird ein Drittrunden-Pick wert sein, aber mehr auch nicht.
Jeff Wilson ist so in deiner persönlichen Hall of Fame einfach der Preis-Leistungssieger.
Voll.
Ne?
Voll. Ryan Tannehill, ja, Andy Dalton und Jeff Wilson sind da auf jeden Fall drin. Ja. Das kann ich nur sagen.
Ja, absolut. Ich völlig fair. Gut, ich sag mal, hier komm, ich will jetzt hier gar nicht großartig on the fly rumschieben. Ich glaube, könnte man schon einen Case für machen, ein bisschen was zu verändern, aber ich ziehe das jetzt hier an so einfach mal durch und sage, mein sechstes Tier, an der 25, Khalil Herbert 26, Antonio Gibson 27, Isaiah Pacheco 28, David Montgomery 29, Devin Singletary 30, Cam Akers, 31, Damian Harris, 32, Zeke Elliott, 33, J.K. Dobbins, 34, Brian Robinson, 35, Cordarrelle Patterson. Ein bunter Strauß an Spielern, die man nicht in seinem Dynasty-Roster haben will eigentlich, aber man hat sie halt doch. Man muss halt ein paar Running Backs starten und man muss fairerweise sagen, Spieler wie Devin Singletary, Brian Robinson, Cordarrelle Patterson, Zeke Elliott zum Teil, die kannst du ja auch starten. Also es ist halt, der bringt dich halt auch nicht um, der Start, und dann ist das auch okay.
Ja.
Und Antonio Gibson, also da einmal, ich habe ja mit Nisco gewettet, rund um die Rolle von Antonio Gibson dieses Jahr und so. Ich glaube, da war eine Wette war, ob er 14 Points per Game überschießen kann. Ich habe gesagt, das wird er nicht tun. Und ich glaube, es ging auch noch darum, wer wird im Januar irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, 10. Januar oder so, also nach Regular Season Ende, mehr Keep-Trade-Cut-Punkte haben. Brian Robinson oder Antonio Gibson. Das wird, glaube ich, ein, wie sagt man da dazu? So, nicht Head-to-Head-Race, sondern
Trash-to-Trash-Race. Glaube ich.
Ja, also es wird eine knappe Nummer auf jeden Fall.
Er steht bei 12 Points per Game, ne? Also ich gucke
ja, gerade hier. Ja, das wird nicht mehr passieren. Also man muss ja sagen, Nisco hat das Riesendusel gehabt, dass erstens Brian Robinson einfach in sein Bein geschossen wird. Ja, so, das war das, also was die Wette angeht, ne? Das war ganz klar. Aber das war das Erste. Und dann verletzt sich JD McKissick.
Ja.
Es konnte für Antonio Gibson quasi nicht besser laufen als das. Und das ist jetzt seine Production.
Ja, ja, ja. Also
makes you think.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie ist er eigentlich nach der Saison weg aus Washington? Also vom Vertraglichen her? Nicht, oder? Nee, hat noch ein Jahr da. Ja, gut, der wird jetzt so ausfaden in dieser Rolle. Wird mal mehr, mal weniger bekommen. Ich sag mal, Nisco kann nur darauf hoffen, dass dass B-Rob nochmal ins Bein geschossen wird, ne? Also sonst wird das nichts mehr mit der Wette, denke ich.
Das könnte eng werden.
Also
ein Stück schwarzer Humor hat sich in diesem Podcast verirrt. Wie kam das nur?
Ja, wir wünschen ihm das natürlich nicht, ne? Aber wenn das passiert, dann wissen wir, wer es war. Ich stelle mir gerade vor, so ein Drive-by, wie Antonio Gibson und Nisco zusammen im Auto sitzen.
Nisco mit seiner Packers, mit seiner Packers-Uniform. Genau, so wird's laufen. Also, nee, ich wollte ja eigentlich auch tatsächlich nur mal zurück zu Antonio Gibson, der jetzt bei 12 Points per Game ist. Es ist nahezu der Best Case dieses Jahr eingetreten. Er hat jetzt in 13 Spielen schon die Receptions, die er letztes Jahr aufs ganze Jahr hatte, die hat er jetzt schon erreicht. Und das Problem ist einfach, er ist kein guter Running Back. Und das war er halt leider auch nicht vorher. Es hatte seinen Grund, dass er auch im College das wahrscheinlich nicht war. Es hat seinen Grund, dass Brian Robinson kam. Der ist jetzt kein, wie sagt man, keine Ahnung, kein Superstar auf dieser Position. Aber der ist halt trotzdem immer noch besser darin, so ein Early-Down-Back zu sein. Und ja, J.D. McKissick, also wie gesagt, die J.D. McKissick-Verletzung, wenn nicht kommt, dann macht Antonio Gibson wahrscheinlich 8 Punkte pro Spiel.
Ja, ja, Brian Robinson ist halt genau das, was er bei Alabama war, ne?
Ja.
Es ist
ja
halt wieder faszinierend, ne? Vielleicht ja. sollte man da auch also, mal öfter drauf.
Also einen Outside-the-Tackle-Run brauchst du mit Brian Robinson nicht callen. Da, da wird's eng.
Ja.
Aber er ist ein solider Grinder, sind wir ehrlich.
Ja, der was die Plus-Version von Benny Snell ist er.
Aber am Ende daraus muss
kann man jetzt
schon
machen,
sagen,
was man möchte.
Wir mochten ihn ja schon ganz gern, so in Rookie-Drafts, da Anfang der dritten Runde, haben wir ihn ja beide schon genommen. Und ich muss sagen, es war zwar nicht leicht, ihn zu verkaufen, aber man konnte ihn jetzt langsam mal verkaufen.
Ja.
Und
ja,
ich bin schon happy damit. Und ich finde auch den Prozess nach wie vor eigentlich ziemlich okay.
Ja, der Pick war völlig okay, wenn du den, also den, das war jetzt kein Pick, den du bereut hast.
Nee, genau. Die Alternativen waren jetzt auch nicht bombastisch, daher ist das schon okay.
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz ranken wir ihn halt trotzdem irgendwo um die 30 rum. Oder auch in diesem Tier, wo du sagst, jetzt, wenn du halt den Second bekommst, dann weg mit ihm einfach, weil re-roll it. Gut, ich glaube, ansonsten brauchen wir hier gar nicht groß über die einzelnen Spieler sprechen.
Nein.
Ich würde dann einfach sagen, dieses letzte Tier, das ist so ugly. Aber ich finde, man kann das mal nehmen und einfach nur, also ganz ehrlich, das siebte Tier, hättest du mich letzte Woche gefragt, Sonntag um 6:30, so halbe Stunde vor, bevor das Line-Up-Setting geht, wäre Anführer des siebten Tiers Samaji Perine gewesen für mich.
Ja.
Weil im Prinzip wechselst du hier nur noch durch an der Stelle, wen kann ich gerade diese Woche starten?
Genau. Ja, natürlich. Das ist, ja, genau. Elijah Mitchell wäre vielleicht auch noch ein Stück weiter höher gewesen. Ja, klar. Mhm.
Eben. Also du hast so, genau, ich habe hier jetzt Kareem Hunt, Elijah Mitchell, AJ Dillon, Michael Carter, Tyler Algier, Jamal Williams, Isaiah Spiller, James Cook, TDP, Alexander Mattison. Und ich lasse Clyde Edwards-Helaire jetzt einfach weg, weil der ist jetzt mittlerweile wirklich endgültig Geschichte.
Das beste Ranking, was ich jemals gesehen habe bei Player Profiler. Da stehen alle Running Backs halt mit dem originalen Namen drin. Und ich habe es mir jetzt gerade hier nochmal aufgerufen. An Position 58, Bad Running Back, Running Back Kansas City. Das ist wirklich Hölle. Ja, ich hab die auch hier, ich hab Kareem Hunt, Singletary, Pacheco, Jamal Williams, Akers, Cordarrelle Patterson, Madison, Michael Carter, Raheem Mostert, Algier, Mitchell, Foreman, den kann man vielleicht auch nochmal nennen.
Ja, klar, gehört da rein.
Ja. Ja, so und so weiter, ne, sag ich mal, also da kannst du
da gehört auch Latavius Murray rein.
Ja,
ich starte den tatsächlich. Ja, ich auch. Klar, da starte ich den. Der kriegt 15 Touches. Natürlich starte ich den.
Ja.
Ja. Es ist Wahnsinn.
Das sind halt diese Spieler, Foreman, Latavius Murray und so weiter, die wirst du jedes Jahr haben. Du weißt nie, wer es ist, ne, vorher. Und die kannst du nach der Saison eigentlich auch getrost, also Foreman vielleicht jetzt nicht unbedingt nach der Saison, aber die kannst du nachher, Latavius Murray kannst du nach der Saison getrost droppen. Das ist halt, das ist halt gar kein Thema.
Ja, genau. Also, aber nichtsdestotrotz versucht man ja auch vor dem Waiver Wire Freeze, der in viele Ligen kommt und so, oder halt vor dieser Offseason du weißt ja nicht, wer wo Free Agent wird oder unterschreibt und wer wo eine Rolle kriegen kann. Man versucht ja trotzdem diese Running Backs, die irgendwie vielleicht relevant werden, zumindest dann mal nach dem Rookie Draft so ein bisschen auf dem Roster aufzusammeln.
Ja.
Um aber, genau das also, halt zu kriegen, ne?
Genau, aber immer eher, also ich habe lieber immer die Jüngeren, also so, so Spieler, also entweder so Leute wie Foreman, der hat jetzt gezeigt, dass er die Load carryen kann und wird nochmal irgendwo eine Chance kriegen, nicht als Starter, aber irgendwo als Backup. Ich meine, gut, ne, wer weiß, vielleicht sagt Carolina auch, okay, wir sind im Rebuild, wir gehen nochmal eine Saison mit ihm, immer diese Möglichkeit. Aber zum Beispiel Latavius Murray hat halt keinen Wert. Der wird halt zu 100% nirgendwo der Starter sein nächstes Jahr, also Anfang der Saison, und wird dann wieder irgendwo, irgendwann während der Saison, wenn er seine Karriere nicht beendet, nochmal wieder reinkommen. Aber das ist,
aber ganz
dass er nochmal so eine Situation bekommt, unwahrscheinlich.
Der Vergleich ist ja, cuttest du Latavius Murray oder Kyle Phillips?
Ja, beide wäre wahrscheinlich die richtige Antwort.
Ja, okay, gut. Aber es kommt wirklich, ich finde, auf die Tiefe der Liga an. Und diese Running Backs irgendwie vorherzusagen, wer wo nächstes Jahr einen Job kriegt und auf das 53-Man-Roster kommt, um halt so wie er jetzt einfach random an die Chance kam. Gut, er war ja nicht mal im 53 der Broncos, muss man sagen, irgendwie, bevor er dann übers Practice Squad auf einmal da zum Leadback wurde.
Ja, er hat ja für die Saints eine Woche früher noch gespielt. Die haben ihn zurück auf Practice Squad geschickt und davon haben die Broncos ihn dann gesigned.
Ja.
Das war so ganz.
Ja, weil er halt so unwiderstehlich aussah, einfach.
Natürlich. Wie ein junger Gott.
Ja, die bei den Broncos haben sie einfach einen Riecher.
Ja, für alles.
Genau. Oh,
ey. Also es tut einem ja schon wirklich leid, ne? Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt Broncos-Fan bist dieses Jahr, ne? Also sorry, ich habe wirklich so großes Mitleid für Broncos-Fans, also mal ernsthaft gesprochen. Ja. Du freust dich darauf, endlich mal wieder einen guten Quarterback, neuer Headcoach, der vielversprechend aussieht. Du hast einen geilen Running Back, einen geilen Jungen. Und dann implodiert die Defense, ganze Geschichte.
Waffen,
ja,
irgendwie
ja,
so eine solide O-Line, denkst du.
Ja, stellt sich quasi alles als riesengroße, also so eine Implosion von so einem Kader habe ich auch selten gesehen. Also
ich kann mich nicht dran erinnern, Alter. Also man dachte ja, der hat sozusagen keine Schwäche.
Nee, man dachte, die kämpfen ernsthaft mit den Chiefs um die Division-Krone.
Ja, ich denke, dass die Chiefs, waren die Chiefs nicht teilweise so die Nummer 3 in der Division? Weil die Chargers so krass eingekauft haben und die Broncos natürlich so, wow, okay, sie haben jetzt den Top 8 Quarterback, sie haben eine solide O-Line, sie haben bessere Waffen als Seattle, sie haben eine Top 5 Defense dazu und im Prinzip hat sich nur die Defense so, also zumindest halbwegs bewahrheitet.
Ja, also Das ist echt komplett, also wie gesagt, also das tut mir wirklich, und das ist, also sehr ich mich natürlich über den Deal für Seattle jetzt freue, aber das ist schon wirklich, boah. Also, vor allem du hängst jetzt da auch ja nicht, also das ist ja nicht nächste Saison vorbei, sondern du hängst in der Scheiße ja richtig tief drinne. Für Jahre.
dieser Broncos-Fan, der, fuck, ich weiß es nicht, wer das ist, aber der angefangen hat zum Spaß am Anfang der Saison wegen dieser Gags, die über Russell Wilson gemacht wurden, weil er 12 Klos in seinem Haus da hat, ne? Oder 12 oder 13, ich weiß es nicht. Der da diese Grafik jede Woche macht. Am Anfang halt noch so, ja, zum Gag mal schauen, wie lange es dauert, aber wo immer die Russell Wilson Touchdowns.
Wie lange
dauert es, bis Russell Wilsons Touchdowns die Klos in seinem Haus überholen? Und der dachte sich ja bestimmt, ja, so Woche 4, dann hat er das. Und wir sind jetzt nach Woche, was sind wir jetzt, 13?
Ja.
Alter, und der ist halt immer noch jetzt irgendwie so bei 8 oder so. Das ist ein kompletter Wahnsinn. Also das ist wirklich, es ist halt für Außenstehende unfassbar witzig, dieser komplette Downfall dieser Franchise. Aber Russell Wilson Bathroom-O-Meter, das ist es. Von Kent Weihrauch, also Kent Weyrauch bei Twitter. Und Russ ist mal wieder eine Woche stehen geblieben. Er ist jetzt bei 8 und die Bathrooms in seinem Haus sind bei 12. Es ist ein enges Race hier bis Woche 17.
Eieiei, Alter, das ist echt, boah, also.
Ja. Das ist hier, er hat auch hier schon geschrieben, with zero passing touchdowns today, the bathroom ometer trademark, sweat continues and Russ will need to average one passing touchdown per game to reach his bathroom total. He's averaged 0.73 per game this season.
Boah, ey. Das ist echt.
Unfassbar. Hätte dir jemand am Anfang des Jahres ein Over-Under von 12 Pass-Touchdowns für die Saison für Russ gesagt? Und dazu, er verpasst übrigens kein Spiel.
Hätte ich easy 1000 Euro drauf gesetzt.
Ja.
Jährlich.
Ja. Dann würdest du jetzt schwitzen.
Ja.
Also. Gut, ja, so gut. Sieht's aus. Phil, schick dein Running Back Ranking bitte rüber. Und zwar bis zur, wir sagen hier bis zur, okay, ich schneide es einfach ab, weil du hast wahrscheinlich dein Ganzes gemacht, aber ich schneide das ab nach der 24 oder so, oder nach diesem fünften Tier schneide ich es ab. Alles danach ist Woche für Woche, je nachdem, wer startet, auch ein paar Spiele.
Also ich finde, das sechste Tier kann man schon noch mit reinnehmen, aber ja, gut, okay.
Das sechste Tier mit Khalil Herbert.
Ja.
Antonio
weil du so eine unnatürliche Liebe zu Khalil Herbert entwickelt hast. Weiß ich ja nicht.
Also, naja. Gut. Okay. Gut. Ich würde sagen, damit belassen wir es bei der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall sehr viel. Schöner Abschluss hier mit dem Bathroom-O-Meter. Phil, ich wünsche dir eine schöne Woche und ein gutes Wochenende. Ganz viel Spaß. Wie sehr schwitzt du um die Playoffs in manchen Ligen? Wie sieht's da aus? Kurzes Update?
Fast alles geklärt. Die Teams, die drin sein sollten, sind drin. Die, die es nicht sein sollten, sind auch nicht drin. Und ich habe noch so zwei Teams, die so in der Mitte stehen tatsächlich. Ja, das passiert mir auch. Und da kann es sein, dass ich in einer Liga mit einem negativen Rekord reinkomme zum Beispiel. Das ist auch das Team, wo ich Latavius Murray starte.
Ja gut, der hat dich halt reingecarried einfach.
Das mit DeMarcus Robinson, Wildes Scantling und solchen Schätzchen.
Das ist auch stark, das ist auch stark. Ja, ich muss sagen, es gibt zwei Ligen, wo ich wirklich schon gespannt bin. Die drehen sich vor allem um den 1-0-1.
Ja, gut.
Das ist natürlich, schafft man den. Grüße an der Stelle an Pitti. Er hat mich jetzt überholt im Bijan Race. Das tut ein bisschen weh. Aber da ist noch nichts entschieden. Er führt im Moment mit 2 Points vor weniger. Okay. Das wird enge Kiste. Ja, an der Stelle. Ja. Ich würde mich nicht unglücklich, ich wäre nicht unglücklich, wenn Jalen Waddle einfach eine Woche mal jetzt die Verletzung auskuriert.
Ja, so an der Stelle dann allen viel Erfolg, für die es noch um die Playoffs oder um den 1-0-1 geht.
Genau,
so sieht's aus. Und bis nächste Woche mit Wide Receiver, nehme ich an.
Genau, so sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.